Parlament, der Jugendpolitik-Podcast.
Liebe ZuhörerInnen, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Parlament. Mein Name ist Hanna, ich bin 20, ich studiere Medizin und bin schon länger politisch aktiv. Und vielleicht habt ihr es schon bemerkt, wir haben ein Intro. Und zwar ist es von Julia E. und Sascha K. gestaltet. Vielen, vielen Dank. Und wir haben noch eine andere Neuigkeit, das wird gleich die Emma berichten.
Ja, danke Hanna. Auch von mir ganz, ganz herzlich willkommen zur 5. Folge. Ich bin Emma, 16 Jahre alt, Schülerin und Klimaaktivistin. Wir sind heute aber nicht alleine, sondern wir haben Zuwachs bekommen. Luca und Tarek sind jetzt auch Teil unseres Teams.
Hallo, mein Name ist Luca, ich bin 15, fast 16 und ich bin bei Parlament, weil ich etwas verändern möchte. Ich möchte etwas in eine positive Richtung entwickeln. Politisch engagieren tue ich mich seit etwa 4 Jahren. Politisiert wurde ich durch die Bundestagswahl 2017 und selbst setze ich mich in vielen Organisationen für Umwelt, Klima und Bildungspolitik ein, aber auch einige andere Gebiete. Ich bin bei Parlament vor allem für Recherchen und Organisatorisches zuständig, deshalb werdet ihr mich nicht hören.
Hi, ich bin der Tarek, 15 Jahre alt, in wenigen Monaten 16. Ich bin aktives Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen und der GJ. Ich freue mich mega, jetzt Teil des Teams von Parlament zu sein. Ebenfalls freue ich mich auch regelmäßig, jetzt Folgen mit Hanna und Emma aufnehmen zu dürfen. Und im Allgemeinen könnt ihr jetzt öfters meine Stimme hören, da ich dauerhaft Host sein werde im Team.
Heute haben wir wieder einen mega interessanten Gast hier. Hi, wer bist du denn?
Hi, ich bin Mona Neubauer. Ich bin Landesvorsitzende der Grünen in Nordrhein-Westfalen.
Die Frage bekommst du, du bist bei den Grünen wahrscheinlich eh häufiger gestellt, aber welche Fantasy-Figur wärst du dann?
Wow, welche Fantasy-Figur wäre ich? Ich glaube, ich fände Captain Future ganz cool.
Wie bist du denn zur Politik gekommen?
Also zur Politik bin ich gekommen, weil ich Jugendliche war in Bayern. Ich bin in Bayern groß geworden und ich habe zusammen mit ein paar Kumpels und Freundinnen junge Menschen unterstützt da drin, Theater zu spielen. Also über die Möglichkeit, in Rollen zu schlüpfen, eine andere Wahrnehmung und auch sozusagen anderes Selbstwertgefühl zu kriegen, war da irgendwie als Regisseurin unterwegs. Und das war ganz spannend, darüber diese Entdeckung zu machen. Einmischen lohnt sich, weil die Jugendlichen, die vielleicht sonst gar nicht so sehr auf der Sonnenseite des Lebens unterwegs waren, über dieses in die Rolle schlüpfen und damit sozusagen sich selber neu zu entdecken, auch eine andere Form der Anerkennung zu kriegen, einfach wahnsinnig toll war für das Gemeinschafts- und Gesellschaftsgefüge. Und das war mein politisches Wachwerden sozusagen. Und zu den Grünen bin ich dann erst 2005 gekommen.
Und wieso bist du den Grünen beigetreten und nicht zum Beispiel der SPD oder der CSU?
Also ich habe 2005 dann schon in Nordrhein-Westfalen gelebt, da gibt es die CSU ja gar nicht. Ich bin den Grünen beigetreten aus dem Grund, dass die Grünen für mich das überzeugendste Angebot bieten, wenn es darum geht, wie sieht eigentlich die Energieversorgung der Zukunft aus, die global denkt, unabhängig von Zulieferung von Uran, Kohle, Gas mit Erneuerbaren, unabhängig und dezentral trotzdem ja, Stromversorgung, Wärmeversorgung und Mobilitätsversorgung zu gewährleisten. Das fand ich super überzeugend und habe damals bei einem in der Energiewirtschaft gearbeitet und mich deswegen intensiv mit den Konzepten auseinandergesetzt. Und ehrlicherweise haben mich die Grünen halt über ihre Konzeptarbeit überzeugt.
Hast du ein großes Vorbild oder irgendjemand, der dich in deiner Arbeit inspiriert hat?
Ich würde wahnsinnig gerne Angela Davis mal treffen. Das ist eine US-amerikanische Frauenrechtlerin, die was sehr Kämpferisches einfach in sich trägt. Die ist inzwischen auch deutlich über 20, also um nicht zu sagen, wahrscheinlich ist sie sogar schon irgendwas um die 80. Die hat aber nie sozusagen diese Leidenschaft und dieses lodernde Feuer in sich verloren, dass man die Welt zu einem besseren Ort machen kann. Das finde ich wahnsinnig inspirierend, diese Frau. Und ehrlicherweise würde ich wahnsinnig gerne mit Michelle Obama mal zu Abend essen.
Wenn du jetzt drei Wünsche frei hättest, um die Welt irgendwie ein Stück besser zu machen, was wären das für Wünsche?
Die drei Wünsche, um die Welt besser zu machen, wären erstens, ich würde mir wünschen, dass es in der ganzen Welt einen Schulterschluss gibt, die Armut zu bekämpfen, damit Menschen nicht mehr verhungern müssen oder sich aus Hungersnot Krisen verstärken und Kriege entstehen. Ich würde als zweiten Wunsch sagen, alle, die zur Welt kommen und ausgestattet sind, ja mit einer ganz tollen Neugierde in sich. Ne? Also wenn man junge, also Kinder irgendwie mal beobachtet, haben Kinder irrsinnige Fähigkeiten. Also bis ein Kind laufen gelernt hat, ist es erstmal irgendwie, ich weiß nicht, wie 100-mal hingefallen. Aber Kinder stehen immer wieder auf, trotz des Niederschlags sozusagen auch wieder hingefallen. Also die haben sozusagen diesen kleinen Kampfgeist in sich und eine wahnsinnige Neugierde und Faszination, Neues zu entdecken. Und ich glaube, das wäre der zweite Schritt, diese Neugierde, Lösung zu finden für was, was nützlich ist, die zu entlocken aus allen auf der Welt, weil ich glaube, wir damit weiterkommen würden. Also ne, technologischer Fortschritt bedeutet dann ja auch sowas wie einen Fortschritt im Zusammenleben. Und der dritte Wunsch, wie ich glaube, die Welt eine bessere würde, wäre, wenn sich die entwickelten Staaten, also die, die starke Volkswirtschaften haben, in ihrem Lebensstil wirklich nicht nur in Verträgen und Unterschriften dazu bekennen würden, dass sie ihren Wohlstand nicht auf Kosten anderer betreiben, sondern dem auch konkrete Taten folgen lassen. Und wir damit zum Beispiel aufhören, damit billiges Fleisch in den Selbstbedienungstheken der westlichen Welt hängt, in Urwälder vorzudringen, die abzuholzen, Menschen ihrer Heimat zu berauben und die Grundlage zu zerstören, die uns ernährt. Wenn ich zu lange antworte, müsst ihr das sagen. Ne? Ihr müsst sagen, hör mal, red mal ein bisschen kürzer, Mona.
Ach, alles gut, das klappt klasse. Wir hatten ja schon viele Ministerpräsidenten und eine Ministerpräsidentin in Nordrhein-Westfalen. Mit welcher könntest du dich oder mit welchem könntest du dich am ehesten identifizieren?
Puh, habe ich ehrlicherweise noch nie drüber nachgedacht. Das dauert jetzt ein bisschen. Mit wem könnte ich mich am ehesten identifizieren? Ich muss euch sagen, das fällt mir wahnsinnig schwer, das zu sagen, weil es wäre jetzt eine ganz einfache Antwort mit der Vorgängerin des Aktuellen, weil sie eine Frau ist, oder mit dem Vorvorvorgänger, weil der mit einem versöhnenden Ansatz irgendwie ins Land gegangen ist. Ich glaube, so richtig identifizieren kann ich mich damit niemanden, der bisher da war. Alle haben nach ihren Kräften versucht, das Beste für Nordrhein-Westfalen rauszuholen. Aber ich glaube, was niemand der bisherigen, auch der aktuelle, nicht ernsthaft versucht hat, ist, und das ist ja nicht erst eine Frage, seit der Hambacher Wald ein großes Thema wurde, die Frage, wie schafft man es eigentlich aus so einem Bundesland wie Nordrhein-Westfalen, was ja stark geprägt ist von Industrie, von Stahl, von Kohle, wie schaffen wir das, diesen Umbau ohne diese Industriezweige, also ohne die Kohle zum Beispiel, mit einer modernen Stahlpolitik, Wie schaffen wir das so hinzukriegen, dass wir trotzdem eine gute, zusammenhaltende Gesellschaft haben? Das hat niemand so richtig für die Zukunft angelegt bisher. Und das finde ich, ist eigentlich die große, große Leistung. Ne? Verbunden damit, dass Nordrhein-Westfalen ja wahnsinnig unterschiedlich ist. Also sagen wir mal, ne, sitze jetzt hier in Düsseldorf, im Rheinland. Das Rheinland ist wahnsinnig, das wächst, das sind Arbeitsplätze, alle wollen hier hin, weil es hier so schön ist. Kann ich auch sehr gut verstehen. Sollen auch gerne irgendwie alle aus dem Umland begeistert ins Rheinland kommen. Aber es gibt natürlich Regionen in Nordrhein-Westfalen, die ganz schlecht angebunden sind. Ne? Also und die Frage von gleichwertigen Lebensverhältnissen, darum muss sich Politik kümmern. Das ist im Grundgesetz sozusagen vorgeschrieben. Und die Frage, was tun wir eigentlich dafür, dass wir sicherstellen, dass wir keine Region verlieren? Also, dass wir im Ruhrgebiet die Orte, wo Zukunft nicht stattfindet, was können wir da tun durch eine Infrastruktur an? Es fängt ja an mit dem ganzen großen Bereich der Schulen, sondern was können wir tun, dass wir die besten Schulen dahin setzen, wo sozusagen die Schwächsten, die sozial Benachteiligten, weil es eine Frage von Geld ist, wie sehr man Teilhabe haben kann. Also, was kann man dafür tun irgendwie? Was können wir tun, dass endlich die Menschen, die nicht in den dicht besiedelten Räumen leben, auch unabhängig von dem eigenen Auto von A nach B kommen können? Das sind ja alles Zukunftsfragen, die Investitionen hinter sich ziehen. Und die sind alle so ein bisschen angepackt worden von den bisherigen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, aber so richtig, es gab mal einen Bundespräsidenten, Roman Herzog, der hat gesagt, es muss ein Ruck durch Deutschland gehen. So, und die Frage, wie kann man sozusagen dieses Let's Go NRW modern beantworten, zukunftsorientiert für die nachfolgenden Generationen? Keiner richtig geliefert, deswegen fällt es mir schwer, mich mit jemandem zu identifizieren.
Okay, bevor wir jetzt zu meiner nächsten Frage zu dem Thema kommen würden, hätte ich noch eine Nachfrage an dich. Wie möchtest du denn den Strukturwandel mit der Stahlwirtschaft, mit der Kohlewirtschaft in Nordrhein-Westfalen weiter voranbringen und gestalten?
Das ist eigentlich eine Frage, die alleine jetzt 45 Minuten beantwortet werden könnte, weil es eben nicht mit einer Maßnahme getan ist. Ich glaube aber, was dringend erfolgen muss, ist, wer aus der Kohle aussteigt, wer sagt, wir wollen perspektivisch ohne Gas unsere Fabriken betreiben, unsere Autos betreiben, unseren Strom erzeugen. Der muss auch anfangen, richtig mit Nachdruck zu sagen, hier findet erneuerbare Energie statt. Also hier sind alle Dächer, die sich dafür eignen, ausgestattet mit Photovoltaik. Also auf den Dächern liegen diese blau-schwarz glänzenden Flächen, die Sonnenstrahlen in Strom umwandeln. So, damit decken wir einen Großteil unserer Energieversorgung in den Wohnhäusern zum Beispiel. Wenn wir eine sehr energieintensive Industrie haben, wie die Chemieindustrie oder auch die Stahlindustrie, dann müssen wir ja Anreize schaffen, zu sagen, wie verbinden wir zum Beispiel den Bereich Forschung, Innovation, Technologie, dass die Prozesse bei denen effizienter werden und die im Gesamten schon mal weniger Energie verbrauchen. Wo brauchen die bei so einer Entwicklung Unterstützung? Und dann aber natürlich, wo kommt sozusagen die Energie für die her? Und deswegen müssen wir auch in der Frage, aus Wind Strom zu machen, um daraus vielleicht Wasserstoff herstellen zu können oder so, auch einfach sagen, das ist ein gesellschaftlich akzeptierter Weg Richtung Zukunft und der muss angegangen werden. Also das ist, glaube ich, so, ne, die große Frage, wie halten wir die großen Industrien hier in NRW, muss bedeuten, die brauchen eine Verlässlichkeit, dass Investitionen getätigt werden in eine Stromversorgung der Zukunft. Die brauchen die Zusage, dass die Infrastruktur, die die brauchen, also funktionierende Schleusen im Rhein-Herne-Kanal, ja, weil die Binnenschiffe über die Nordsee und die ganzen Kanäle dann zur Anlieferung an den Chemiepark in Marl kommen. So, und da muss dringend investiert werden. Die ganzen kaputtgefahrenen Brücken, so, bevor wir irgendeine Autobahn neu bauen, ist doch mit absoluter Priorität zu gewährleisten, dass wir auch für die, also auch für die Industrie, die da sind, so in Schuss halten, dass sie nicht wegbröseln. Und das alles zusammen, also eine moderne Infrastruktur, die erneuerbar ist, die auf Nachhaltigkeit angelegt ist und die die Chancen von digitalisierten Prozessen zusammenbringt. Das ist, glaube ich, eine Grundlage dafür, dass wir auch dazu beitragen, dass daran ja Beschäftigte hängen, die in guter Zusammenarbeit der Arbeitgeber und der Gewerkschaften anständige, gut bezahlte Arbeitsplätze haben. So, deswegen glaube ich, das wären so meine Punkte.
Okay. Dann kommen wir nochmal zu dem Thema zurück, der persönlichen Fragen. Was wäre dein Lieblingsort in Nordrhein-Westfalen? Nordrhein-Westfalen ist ja so ein vielfältiges Land von der Kultur, von der Landschaft her. Was ist da dein absoluter Lieblingsort?
Ich denke, es muss einer sein, ne? Es dürfen nicht zwei sein.
Es dürfen auch ruhig zwei sein.
Also, mein absoluter Lieblingsort, den ich wirklich schlimm vermisse, hat damit zu tun, dass ich Fußballfan bin. Und dass ich finde, die Vielzahl von Fußballvereinen, wo man unabhängig, ob man in der ersten Liga oder in der zweiten Liga Fan ist, einfach in Fußballstadien stehen kann, die Vielfalt der nordrhein-westfälischen Fans bei den Auswärtsspielen sehen kann. Ach ja, ehrlicherweise auch die unterschiedlichen Biere, die angeboten werden, dabei trinken kann. Das ist schon, finde ich, ein ganz besonderes Privileg, wenn man in Nordrhein-Westfalen lebt. Also Fußballstadien der unterschiedlichsten Art und Weise, ein großes Geschenk. Es gilt im selben Maße übrigens auch, finde ich, für Konzertstätten, also nicht die großen Arenen, aber so, es gibt so tolle Clubs und kleine Spielstätten, wo man einfach sagt, das gibt's in keinem anderen Bundesland. Also, ne, das kann man in Bayern lange, lange suchen. Da gibt's halt in München ein paar Sachen und dann war's das. So, und jetzt aber back to Mother Nature. Mein absoluter Lieblingsort für Mona Neubauer, um runterzukommen, den Kopf aufzumachen und den Gedanken freien Lauf zu lassen, ist ganz banal vielleicht, aber einfach wunderschön, am Rhein zu sitzen.
Okay, kann ich vollkommen verstehen, insbesondere hier in Düsseldorf am Rhein zu sitzen. Heißt ich noch eine Frage, was ist denn dein Lieblingsfußballverein hier in Nordrhein-Westfalen, beziehungsweise von welchem Fußballverein bist du der Fan?
Ich bin Mitglied und Dauerkarteninhaberin von Fortuna Düsseldorf. Wer sich ein bisschen mit Fußball auseinandersetzt, der weiß, okay, wer Fortuna Düsseldorf-Fan ist, der ist das Leiden gewohnt. Da geht's schnell mal hoch und runter, meistens auch selbstverschuldet hoch und runter. Aber auch da gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass ich es erleben werde, mit Fortuna Düsseldorf im Champions League-Finale zu stehen. So.
Okay, dann leite ich jetzt zu Emma weiter, die die Corona-Politik insbesondere in Nordrhein-Westfalen behandeln wird.
Ja, zurzeit ist es ja eher schwierig, ins Stadion zu kommen oder du wirst deine Karte wahrscheinlich nicht so wirklich nutzen können zurzeit. Würdest du, wenn du jetzt zum Beispiel derzeit Ministerpräsidentin wärst, was würdest du denn anders machen als Armin Laschet?
Also wir gehen das ja tatsächlich auch differenziert an, ne? In dieser Krisenzeit, weil ja schon feststellbar ist, das ist eine Krisenzeit, die alle trifft. Also wir alle, ich nehme mich da selber auch überhaupt nicht aus, haben es einfach über, in diesem Wartezustand zu sein. Ne? Also das ewige Warten auf Verbesserung zerrt an den Nerven. Und das ist noch sozusagen die harmloseste Variante davon. Wir verlieren jeden fünften Schüler, jede fünfte Schülerin, gerade dadurch, dass Schulen nicht in der Form stattfinden, wie sie eigentlich stattfinden. Das kann man sich eigentlich nicht leisten als Gesellschaft. Wir verlieren ganz viele Menschen nach wie vor ja dadurch, dass sie an diesem Virus sterben. Also die Lage ist wirklich nach wie vor dramatisch. Und im Griff haben wir den Umgang mit dem Coronavirus lange nicht. Und weil das eine angespannte Situation ist für alle, finde ich, ist es auch wichtig zu überlegen, an welchen Stellen geht man sozusagen hart rein und sagt, so nicht. Und an welchen Stellen sagt man, okay, das ist die richtige Richtung, würden wir vielleicht anders machen. Aber im Grundsatz ist die Krise und die Bewältigung der Krise so viel wichtiger als parteipolitische Geländegänge, dass wir eine Oppositionsarbeit machen als Grüne in NRW, die da differenziert ist. Ich halte das auch für den richtigen Weg. Damit kriegt man weniger sozusagen die große Schlagzeile in den Boulevardzeitungen mit den vier Buchstaben, aber dann ist das eben so. Ich glaube, was wir einfordern, ist eine Umkehr des Prinzips, in dem die aktuelle Landesregierung mit dem Virus umgeht, nämlich das Prinzip Hoffnung, ja, also dieses von in so einem 14-tägigen Rhythmus zu sagen, könnte sein, wir öffnen. Wir öffnen. Oh, jetzt müssen wir ein bisschen zumachen. Wissen wir auch nicht. Jetzt öffnen wir. Wir wissen es nicht. Also immer sozusagen dieses sich verfahren auf Sicht, ja, und darauf hoffen, dass irgendwas passiert, hilft nicht dabei, sowas wie einen Mitmacheffekt zu erzielen. Und wir glauben, das Prinzip Vorsorge, also zu sagen, der Coronavirus ist jetzt seit einem Jahr bekannt in Nordrhein-Westfalen, auf der Welt, in der Bundesrepublik, in Europa unterwegs. Wieso war es nicht möglich, dass aus dem Schulministerium Ideen entwickelt wurden, wie man den Unterricht und die Betreuung von Schülerinnen und Schülern so gestalten kann, dass wir die Schüler eben nicht verlieren, weil die Lage doch nicht so ist, dass alle in Wohnungen sitzen, wo sie ihre eigenen Zimmer haben, wenn sie mal raus wollen, kurz in Karten gehen und irgendwie ihre drei mobilen Endgeräte haben und Eltern, die quasi wie ausgebildete Lehrer irgendwie über die Schultern gucken und sagen so, ach so, nee, da kann ich dir doch jetzt gerne weiterhelfen. So, ne? Also da ist sozusagen zu wenig passiert. Die Frage, warum ist eigentlich ich glaube, in Großbritannien seit August die Masse der Schnelltests so verfügbar, dass die einfach selbst anwendbare Schnelltests einsetzen können. Warum ist es hier nicht möglich, innerhalb von einem Jahr zu sagen, wir müssen, bis wir sozusagen weltweit den Virus auf ein Maß reduziert haben durch Impfung, müssen wir mit bestimmten Regeln weiterleben. Das bedeutet, wir müssen Abstand halten. Das bedeutet, wir müssen Masken tragen. Das muss aber auch bedeuten, wir rüsten an den Orten, wo es notwendig ist, zum Beispiel in Schulen, zum Beispiel in Bussen und Bahnen, zum Beispiel in Büros, Lüftungsanlagen nach, die dabei unterstützen, dass ja keine Gefahr mehr ist. So. Wir machen sozusagen ein Verfahren, was sagt, und mit selbst anwendbaren Schnelltests ist es möglich, dass wir nicht im Lebensmitteleinzelhandel an der Kasse sitzen, als Erzieherin, als Lehrerin, als Busfahrer arbeiten. So, wir machen möglich, dass erstens die Möglichkeit haben, Schnelltests zu machen, also um selber zu wissen, ich bin nach diesem Schnelltestergebnis gerade nicht infiziert. Und das andere, der letzte Punkt, warum haben wir 60 Millionen Euro ausgegeben an SAP und die Deutsche Telekom für eine Corona-Warn-App, die weit unter ihren Möglichkeiten noch immer bleibt? Also, dass es nicht möglich ist, einfach über datenschutzkonforme, und der Datenschutz ist nicht der Grund, warum die Entwicklung nicht weitergeht. Aber warum ist es nicht möglich, nachvollziehbar zu halten, ah, okay, alles klar, Mona Neubauer, Sie saß in ihrer Wohnung, dann ging sie irgendwie zu Rewe oder zu welchem oder zum Superbiomarkt oder wohin auch immer. Und dann war sie wieder da. Warum ist das nicht möglich, dass man das sozusagen anonymisiert festhält, dass für den Fall, dass ich dann mich irgendwo doch infiziere mit dem Virus, die Gesundheitsämter nicht in Telefonarbeit irgendwie einzeln durchtelefonieren müssen, sondern über die mobilen Endgeräte einfach nachvollziehbar ist, okay, alles klar, zack, Sie standen trotz Sicherheitsabstand zu lange in der Warteschlange an der Kasse, gehen Sie bitte, lassen Sie sich testen, zum Schutz von uns allen, bleiben Sie in selbst auferlegter Selbstisolation. Also ich glaube, das fehlt halt wirklich ganz klar, Vorsorge zu treiben dafür, dass wir mit dem Virus trotzdem ein soziales und auch wirtschaftliches Leben haben. Ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das darf ich auch eine Frage stellen. Die wird mich nämlich wirklich interessieren. Mir fehlt es wahnsinnig, irgendwo mal einen Kaffee trinken gehen zu können, zu einer Lesung gehen zu können, auf ein Konzert gehen zu können. Ich verstehe, dass es richtig ist, dass man das jetzt nicht macht. Aber ich spreche viel mit Kulturschaffenden, mit Betreiberinnen von Spielstätten, mit Betreiberinnen von Cafés und Restaurants. Und die sagen, uns wird keine Perspektive symbolisiert. Also keiner sagt, die Perspektive für euch ist folgende. Ihr könnt das machen und euch vorbereiten. Wir kommen wieder zusammen. Bitte haltet durch so. Ne? Und das finde ich einfach, das fehlt halt auch ganz eindeutig. Und deswegen ist zum Beispiel die Tatsache, dass wir Kulturschaffende und mit Kulturschaffenden sind ja nicht nur Leute gemeint, die irgendwie über Bücher schreiben, Songwriting, singen und malen ihr Geld verdienen, sondern in den ganzen Bereich fallen ja Solo-Selbstständige mit rein, also die, die sozusagen dadurch, dass sie Lichttechniker sind, dadurch, dass sie die Kabeltrassen irgendwie auslegen, dadurch, dass sie irgendwie die Kostümbildner sind, die sind ja alle mit einem Berufsverbot belegt, ne? Und die Antwort der Politik darauf ist, bitte geh ins Transferleistungssystem. Und so schlecht wie angenommen sehen die Zahlen gar nicht aus, was die Krise kosten wird. Also es ist natürlich wahnsinnig teuer, aber es wurde deutlich teurer noch angenommen. Und wieso man nicht einfach pragmatisch sagt, die kriegen einen Unternehmerinnenlohn, so nennen, ne? Das ist unsere Idee als Grüne, wo wir sagen, die kriegen 1280, glaube ich, oder 1180 Euro im Monat. So, damit sie wenigstens ihre Existenz gesichert wissen. So. Ja, aber das fände ich mal interessant, wie es eigentlich euch damit geht, dass dieser Virus und die Lage halt tatsächlich ja vor allem dieses zufällige Begegnung mit Menschen. Ich meine, wann hattet ihr das letzte Mal? So, ne, dass man irgendwie spazieren geht oder, also ja, genau.
Also ich fange mal an. Also es ist schon bedrückend, dass man nur noch zu Hause eigentlich ist, alles von zu Hause stattfindet, ob es jetzt die Schule ist, ob es jetzt die Parteiarbeit ist, Mitarbeit, ob es jetzt sich mit Freunden zu unterhalten ist. Es findet alles nur noch digital meistens statt. Man vermisst auch einfach mal, sich mit der Oma zu treffen, vielleicht mal durch den Park zu gehen oder mit der Oma mal in ein Museum oder Zoo zu fahren. Genauso vermisse ich es auch mit Freunden, einfach mal am Rhein zu sitzen, wenn es ein bisschen wärmer draußen ist, auf einer Decke, bisschen zu quatschen, das kann man alles nicht mehr machen. Und ich glaube, das ist so in dem Alter, wo Emma und ich sind, 16, 17 Jahre, das ist fundamental. Und ich glaube, das wird aber auch Spuren an uns allen hinterlassen.
Ja, kann ich mich eigentlich bloß anschließen. Ich glaube, das geht jetzt zurzeit allen so. Vor allem jetzt für mich als Schülerin. Mir geht es extrem ab, FreundInnen in der Schule zu treffen. Einfach dann digital ist absolut nicht dasselbe. Und ich denke, fast jeder und jede versteht die aktuellen Maßnahmen. Aber es geht schon ab. Und ich denke nicht, dass es da irgendjemanden gibt, der sagt, ja, nee, online zu treffen ist viel besser. Aber ich denke, fast jedem und jeder ist auch bewusst, wieso die Maßnahmen jetzt sein müssen und wieso sie gerechtfertigt sind.
Aber darf ich eine Nachfrage stellen?
Ja, klar.
Also, noch wisst ihr was, weil, also, ne, 16, 17, so. Ich erinnere mich da schon dran, ich war da 1994 oder 1995 war ich 17, 1995, so. Und Ehrlicherweise ist das bisher war jede Zeit in meinem Leben irgendwie die beste Zeit in meinem Leben. Ich bin jetzt nicht, ich trauere nicht meiner Jugend nach, ne? Aber das ist ja dieses Alter, wo man sagt so, also alleine wenn man 16 ist, darf man ja, kriegt man ein paar Freiheiten, ne? Also man darf länger weggehen, man kann, wenn man das möchte, irgendwie auch ein Bier trinken, wenn man das will, das muss man nicht, aber man könnte das machen so. Und vor allem dieses Rausgehen, sich selber sozusagen, sich selber erleben mit anderen und so weiter, das fehlt ja tatsächlich total. Und wisst ihr, was ich mich frage? Gibt es da sowas wie, okay, so ein bisschen mit Fingertippen und wenn es wieder geht, dann holen wir das alles nach? Oder hat das eher so eine Auswirkung von so einer Verunsicherung? Also, ne, ist das alles aufzuholen oder geht es dann lieber so, oh mein Gott, jetzt muss aber, wenn das geht, irgendwie, wir wollen ja auch dann, was weiß ich, unsere Ausbildung zu Ende bringen oder irgendwas so. Wie ist da die Stimmung bei euch?
Also, es ist zumindest bei mir herrscht in Anführungszeichen so eine Angst vor der Zukunft, weil man bekommt jetzt schon mit, dass man sich verschlechtert in der Schule, weil man sich zum Teil alles selbst beibringen muss, auch wenn es in den Medien etc. heißt, dass sich jetzt alles in dem zweiten Lockdown verbessert hat im Gegensatz zum ersten, sehe ich das nicht so. Man rutscht ab, dann kriegt man noch das alles von außen mit, dritte Welle jetzt, das zieht runter und also bei mir zumindest und in meinem Freundeskreis herrscht nicht sowas wie, ja, das holen wir alles nach, das ist ja eh bald schon wieder vorbei. Das war vielleicht im März, April, Mai letzten Jahres, aber mittlerweile ist es einfach so ein Dauerzustand geworden der Perspektivlosigkeit und deswegen sehe ich da eher so, dass man Angst hat um seine eigene Zukunft, weil wenn wir jetzt schon in der Corona-Pandemie so leben, wie wird es dann wohl sein, wenn wir die Klimakrise auf uns zukommt?
Ja, ich sehe das eigentlich ein bisschen anders. Ich glaube, wenn dann Bars, Clubs etc. wieder öffnen, dass dann extrem viele, vor allem Jugendliche, da das sehr, sehr gut nutzen werden. Also die Clubs, die Corona überstehen, bin ich mir nicht sicher, ob sie dann auch die erste Party überleben.
Abriss, Abriss.
Aber ich glaube schon, dass viele sehr darunter leiden und auch jetzt inzwischen eigentlich ein Jahr der Pandemie da schon krasse Spuren hinterlassen hat bei allen Jugendlichen. Ich bin vor ziemlich genau einem Jahr 17, 16 geworden und ich denke, allen, die irgendwie jetzt diese Freiheiten hätten und diese Freiheit neu bekommen hätten in der Pandemie, geht es ähnlich, dass es schon irgendwie extrem schade ist, dann einfach nur daheim zu sitzen und über Skype mit Freundinnen dann Scribble zu spielen. Das ist halt einfach nicht dasselbe.
Okay.
Und wenn ich mich da noch kurz einhaken dürfte, man hat, wenn man dann natürlich alles mit dem Einhalten der Corona-Schutzverordnung sich dann mal mit einer Freundin trifft, in meinem Fall zum Beispiel, wir dann mal am Rhein sitzen, vielleicht was Kleines trinken, hat man aber trotzdem auch immer so ein schlechtes Gefühl, weil man ganz genau weiß, ja, im Grunde sollte man jeden Kontakt einschränken, aber wenn ich jeden Kontakt einschränke, hat man auch dann irgendwann so ein Gefühl von Isolation. Und deswegen ist das so ein ganz, ganz blöder Zwiespalt innerhalb einem selbst.
Also das wird euch nicht trösten, ne? Aber mir geht das 100% genauso. Gerade denke ich so, mein Gott, wenn die ganzen Jugendlichen dann in die Bars und Clubs gehen, dann scheuchen die alle, die über 18 sind, irgendwie so, geht, wir sind jetzt dran. Das heißt, es gibt dann ja ganz neue Konkurrenzen. Nein, aber die Auswirkung ist natürlich eine ganz andere, ne? Weil also ich bin jetzt irgendwie 43 so. Das ist jetzt noch nicht super alt, aber halt auch nicht mehr jung. Ich habe aber so eine gewisse Souveränität in so läuft das Leben, ne? Also ich stehe nicht sozusagen an dem Punkt, wo ich sage, oh mein Gott, jetzt darf ich länger als 22 Uhr ausbleiben. So, das ist bei mir long time so. Aber schon bei mir ist das ja, dass ich denke, so, was hinterlässt das wirklich an Erfahrungen? Ne? Also genau dieses, wenn wir, und so verstehe ich euch, also wenn wir drei jetzt diese Krise nach bestem Wissen und Gewissen so mitmachen, dass von uns keine Gefahr ausgeht, dass wir zum Schutz aller uns zurücknehmen, ne? Und bei mir schon was hängen bleibt, so, dann ist das ja, ich sag mal, ein Jahr Krisenerfahrung auf 42 Jahre weniger als ein Jahr Krisenerfahrung auf 17 Jahre, so. Und ich will hoffen, dass gerade diese angesprochene Verunsicherung, ne, wie geht das eigentlich weiter, eine politische Antwort kriegt, weil ich glaube, was anderes als wir können jetzt im Moment nicht sozusagen dieses Lebensgefühl für euch herstellen, weil das die Lage nicht zulässt. Aber wir können versuchen, Antworten zu geben für die Zukunft mit Politik, die euch sozusagen Sicherheit geben und Halt geben. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite will ich hoffen, dass dann, keine Ahnung, meine Güte, dann rastet halt diese Generation von euch in 8 Jahren komplett aus und macht die Sachen, die man sonst mit 18 gemacht hätte. Also ich weiß es nicht, ne? Aber ich finde, eine Gesellschaft braucht ja auch, und gerade eine Gesellschaft, die ja im Ganzen eher älter wird und sowieso schon junge Menschen der geringere Anteil sind, wir profitieren doch davon, dass junge Menschen mit ihrem Optimismus, mit ihrer Kreativität, mit ihrem so let's do it, quasi auch einfach sagen so, ja, habe ich jetzt verstanden, habt ihr jetzt seit 20 Jahren erzählt, dass das so nicht geht, aber ihr habt es ja noch nicht mal probiert, so, ne? Weil das brauchen wir ja quasi dieses, was ich zu Beginn auch meinte, ne? Dieses neugierig, dieses pionierhafte, dieses Entdeckertum, dieses, lass es uns doch einfach mal probieren, so, machen wir es halt mal anders. So, das ist für eine Gesellschaft ohne eine Jugend, die Bock hat und richtig sozusagen auch mit einem gewissen Mut Richtung Zukunft guckt, hält uns eher in so einem klebrigen Mehltauzustand, oder? Ja.
Ja, wir können das nicht machen, wir müssen es deshalb gar nicht probieren. Mentalität ist ja weit verbreitet, vor allem wenn es um die Initiative Zero Covid geht. Was hältst du denn davon?
Ja, also ich finde, dass ist eine Lösung, die nur europäisch funktioniert. Also wenn jetzt, sagen wir, die Bundesrepublik Deutschland sich entscheiden würde, wir entscheiden uns für Zero Covid oder No Covid, dann hätte das ja für die Europäische Union dramatische Auswirkungen, ne? Also weil faktisch müssten alle Grenzen zugemacht werden, Punkt. Also rund um die Bundesrepublik. Alles, was an Fernbeziehungen, Studierenden hin und her, also ne, es wäre einfach alles zu. Und meine Hoffnung, dass das europäisch gelingen kann, kurzfristig, ist relativ gering, leider auch durch die Hoffnung, die sich leider die Mitgliedstaaten der Europäischen Union ja nicht zu einem starken Verbund zusammenschließen, um zu sagen, so, wir werfen sozusagen unseren Hut ganz vorne in den Ring als ein Akteur auf der Welt, so, oder als eine Akteurin im Falle von Europa auf der Welt, wenn es darum geht, irgendwie Kapazitäten für Impfstoffproduktion aufzubauen oder zu organisieren, vorbildhaft für den Rest der Welt, die Dosen, die wir nicht verimpft kriegen, und wir haben es wirklich gut hingekriegt, alle verimpft zu kriegen, und wir haben eine Überproduktion an XYZ, zu sagen, ja, okay, dann geben wir es den Teilen der Welt, die es brauchen, weil sie selber sozusagen nicht die wirtschaftliche Kraft haben, es zu entwickeln. Ich glaube also, dass deswegen eine nationale Lösung, No-Covid, keine ist, die wirklich sozusagen zu Ende gedacht funktionieren kann, weil ja permanent sozusagen Europa um uns herum, ohne diese Strategie mitzugehen, weiter laufen würde. Ich glaube aber, wenn man No-Covid beantwortet in einer Logik, erstens, wir müssen überlegen, welche Kennzahl haben wir eigentlich dafür, um den Krisenmodus zu beschreiben. Ich glaube, dass diese alleinige 7-Tage-Inzidenz nicht mehr so aussagekräftig ist, sondern dass man Dinge wie die Impfquote, die Belegung von Intensivbetten, die Sterbezahlen, dass man das sozusagen mit da reinpacken muss, um sagen zu können, okay, das ist sozusagen der Krisenmodus, in dem wir uns befinden. Erstens. Zweitens, dieser Krisenmodus. Und das ist eine Frage von Erwartungsmanagement. Das ist übrigens auch noch eine Kritik an der aktuellen Landesregierung, aber auch der Bundesregierung. Ein ehrliches Erwartungsmanagement. Stellt euch vor, ihr geht zum Arzt und der Arzt sagt, ja, irgendwie ist das so ein bisschen irgendwie doof und so. Und da würde man ja sitzen und sagen, so, okay, sag halt, was los ist. Und wenn man mit Ärzten spricht, dann sagen die, das lernst du in deinem praktischen Jahr als allererstes. Du sagst sozusagen die schonungslose Wahrheit. Also du musst den Leuten zutrauen, mit maximaler Transparenz und Offenheit umzugehen. Und das passiert, glaube ich, nicht, sondern es passiert dieses 14-tägige, wissen wir auch nicht so. Und keiner vollzieht, kann mehr ja nachvollziehen, warum machen die jetzt das und die jetzt das so. Also glaube ich, ein Erwartungsmanagement zu betreiben, was eben nicht sagt, übrigens, wenn ihr jetzt alle 2 Wochen halb zu Hause bleibt, dann könnt ihr Weihnachten mit euren Liebsten feiern, weil das irgendwie absehbar war, dass das nicht klappen wird, sondern wirklich zu sagen, okay, bis zu folgendem Punkt werden wir mit diesen Abstandsregeln, den Masken und starken Hygienemaßnahmen, wie auch sozusagen eine Verpflichtung für Selbsttests und sowas irgendwie erleben müssen. Dazu machen wir jetzt aber unseren Job. Und der bedeutet, wir kümmern uns darum, dass ihr in die Lage versetzt seid, bis der Coronavirus tatsächlich nicht mehr lebensgefährlich, gesundheitsgefährdend für die öffentliche Gesundheit weltweit ist. Tun wir alles dafür, dass trotzdem ein so sicheres Leben wie möglich ist. Ja, und das kann man über gute Impfkoordination und eine hohe Impfgeschwindigkeit kann man das herstellen. Man muss die Frage von selbst anwendbaren Schnelltests einfach wirklich ganz nach oben setzen, weil das gibt einem ja selber eine wahnsinnige Sicherheit. Heute hier in der Landesgeschäftsstelle der Grünen, weil wir am Sonntag hier einen kleinen Parteitag haben. Und dafür ein Präsidium erwarten, Leute, die Reden halten, erwarten. Das sind jetzt insgesamt 16 Leute, ne? Und wir haben Hygienekonzepte mit Abstandsregeln und es halten sich nie mehr als 2 Personen in dem Raum auf. Trotzdem haben wir gesagt, wir besorgen uns Schnelltests so. Und heute haben wir gesagt, so, ne, wir probieren das jetzt mal, diese Schnelltestgeschichte so. Und ich muss euch sagen, es ist einfach ein gutes Gefühl. Es ist ein gutes Gefühl, hier zu sitzen. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich mich hätte anstecken können, aber es ist ein gutes Gefühl für mich, hier zu sitzen und zu wissen, okay, ich habe heute einen Schnelltest gemacht, der ist negativ. Ich halte mich trotzdem an Abstandsregeln. Ich, sobald mein Büro verlasse, trage die FFP2-Maske so, ne? Aber es ist sozusagen, es gibt einem ein Stück weit eine Sicherheit und ich glaube auch so ein ja, mit dem Virus leben, ganz klar mit dem Ziel, den wegzukriegen. Aber eben No Covid bedeutet nicht nur die Zahlen runterkriegen, sondern auch parallel dazu eine Infrastruktur bereitstellen, dass man sicher und geschützt, solange er noch da ist, irgendwie durchs Leben hüpfen kann.
Ja, Personen, die schon Corona-positiv waren und es nicht mehr sind ja nicht mehr anstecken oder können sich ja meistens nicht mehr anstecken. Sollten dann Personen, die schon Corona hatten oder auch geimpfte Personen, die Grundrechte zurückbekommen?
Ich finde es super, dass du die Frage so formuliert hast, wie du sie formuliert hast, weil sie eigentlich anders gestellt wird. Deswegen großes Kompliment. Ich glaube, dass wenn sichergestellt ist, dass jemand, der geimpft ist, nicht übertragen kann, erstens, zweitens selber nicht mehr erkranken kann, ne? Also ausreichend Antikörper in sich trägt, genauso wie Corona-Genesene ausreichend Antikörper in sich tragen, es ehrlicherweise keinen Grund gibt, die Grundrechte nicht wiederherzugeben. Ja, das würde ich so sagen. Allerdings gibt es da ja, also zumindest bei den Corona-Genesenen, ganz unterschiedliche Fälle, ne? Also manche haben innerhalb von einem halben Jahr gar keine Antikörper mehr. Das heißt, da muss man sich ja auch überlegen, wie überprüft man das eigentlich? Also, ne? Also wenn jetzt zum Beispiel Konzertveranstalter sagen, hier ein Impf, ein Impfpass ist die Zugangskarte, um überhaupt ein Konzertticket zu kriegen. So reicht dann sozusagen, also wann haben wir den Zustand sicher sein zu können, okay, mit diesem Impfstempel ist dann auch wirklich ausgeschlossen, dass jemand in ein Konzert geht und leider, obwohl er geimpft ist, doch noch irgendwie entweder selber krank werden kann oder andere infizieren kann. Sondern das, finde ich, muss halt sichergestellt sein, genauso wie bei den Corona-Genesenen. Aber wenn das sichergestellt ist, sehe ich jetzt mal aus einer aus dem Selbstverständnis der Einschränkungen der Grundrechte zum Wohl der öffentlichen Gesundheit keinen Grund mehr, wenn man dazu nicht beiträgt, mehr die zu gefährden, die Grundrechte weiter einzuschränken.
Wie, oder ist das auch deine Strategie, um Kultur jetzt zu ermöglichen?
Also, naja, sagen wir mal so, bei der Impfgeschwindigkeit, die wir haben, ne? Und das eigentliche Problem und die Situation, in der wir jetzt ja gerade sind, ist, dass noch nicht beantwortet ist, wer macht eigentlich das Rennen? Die Mutationsgeschwindigkeit oder die Impfgeschwindigkeit? Also würde ich sagen, oberste Prio muss gerade sein, irgendwie lass alles, wirklich alles versuchen, für Akzeptanz, fürs Impfen zu werben, klar zu machen, AstraZeneca ist ein wirksamer, guter Impfstoff. Es gibt keinen Grund, den zu verweigern. Und lass uns zusätzliche Kapazitäten finden, weil also ich glaube, alleine mit der Impfquote, die wir gerade haben, könnten das interessante Konzerte werden, bei denen man dann teilnehmen kann. Also die Realität ist ja, wer sorgt genau für den Ausschank von Getränken, dem Abriss von Konzertkarten oder die Security beim nächsten Konzert von Antilopengang oder Feine Sahne Fischfilet, die ja selber noch gar nicht geimpft sind, weil sie in keiner Priorisierungsgruppe drin sind. Also wann, ne, so. Und die treten, sagen wir, die würden dann auftreten, dann treten die ja in der Regel vor über 80-Jährigen auf. Das fände ich super, wenn über 80-Jährige auf derartige Konzerte gehen würden. Aber irgendwie ist das noch so ein bisschen, also eine verfrühte sozusagen, also irgendwie die Vorstellung, dass das jetzt ab April so sein könnte, glaube ich nicht, aber na klar kann das ein Teil einer Antwort sein, weil wisst ihr, ich hatte in meinem Leben häufig genug die Situation, dass ein Türsteher mir gesagt hat, sorry, du hast Sneaker an, mit den Sneakern kommst du hier nicht rein, so, ja. Und das ist ja privat wirtschaftlich sein Recht zu sagen, du kommst hier nicht rein, weil dein Aussehen passt nicht zu meinem Club. So, kann man davon halten, was man will, kann der aber machen, so. Die Frage, also, dass jemand sagt, privatwirtschaftlich, das sind Bedingungen, die ich stelle, würde ich jetzt erstmal sagen, kann der mindestens versuchen. Die Frage ist allerdings, kann der ein Recht erhalten, nach Gesundheitskriterien zu entscheiden? Das sind Fragen, wo sich gerade Juristen sozusagen die Köpfe heiß reden, ne? Also gibt man einer Privatwirtschaft sozusagen die Möglichkeit, über Gesundheitszustand hopp oder top sozusagen in einen Markt zu kommen? So, ich glaube, dass wir viel, viel weiter kommen, wenn wir klein anfangen, um groß zu werden. Also es gibt zum Beispiel in München eine ganz, ganz tolle Geschichte von Kulturschaffenden, die quasi mit so, das kennt ihr vielleicht, wenn ihr mal auf Demos wart, die haben immer so Pritschenwagen, wo hinten irgendwie so eine Soundanlage draufsteht, ne? Und dann ist da irgendwie eine Singer-Song-Writerin mit ihrer Gitarre, steht irgendwo auf einem Platz. Da drum stellen sich dann jetzt ja auch nicht 5000 Leute auf, sondern, weiß ich nicht, keine Ahnung, 50 oder 100 mit Abstand und allem, lassen ihre Spende da oder machen eine Überweisung online so. Und für die ganzen Konzerthäuser, für die sowas wie das Komödien oder das Schauspielhaus, kann man das, glaube ich, hinkriegen mit guten Hygienekonzepten, ehrlicherweise. Also nicht jetzt, nicht ab 7. März alles wieder aufmachen, sondern tatsächlich, und das meine ich ganz ernst, die erste Priorität politischen Handelns muss jetzt sein, ich will, dass wir das Rennen gewinnen gegen die Mutationsgeschwindigkeit mit der Impfgeschwindigkeit.
Bist du für eine Verstaatlichung von allen Krankenhäusern?
Ich bin für eine Bürgerversicherung. Das ist ja schon mal der erste Einstieg, der damit zu tun hat. Wie eigentlich kriegen wir das mit der Finanzierung der Krankenhäuser besser hin? Also ich hätte gerne, dass wir eine Bürgerversicherung haben, wo man sich nicht freikaufen kann aus der solidarischen Leistung der Grundversorgung, des Gesundheitswesens. Dass wir da dringend dran müssen, ist, glaube ich, uns allen klar geworden, mit Beginn der Corona-Krise. Ne? Also festzustellen, also ich meine, hold on your seat. Im April letzten Jahres wurde einfach klar, ehemalige Räume, in denen Desinfektionsmittel, Masken und Ähnliches gelagert wurden, was Lagerräume waren, wurden aufgrund von ökonomischem Druck in den Krankenhäusern umgewidmet zu, bauen wir das so um, dann haben wir da nochmal einen kleinen, weiß ich nicht, OP-Raum oder irgendwas, woraus wir sozusagen nochmal Geld machen können, weil die Frage von Vorsorge aus dem Gesundheitssystem verschwunden ist. Und wo, wenn nicht im Gesundheitssystem, muss ein Staat sagen, wenn wir sozusagen die Abwesenheit von Krankheit, also ein unversehrtes gesundes Leben leben zu können, im Grundgesetz stehen haben, dann würde ich so weit nicht gehen zu sagen, die Verstaatlichung von Krankenhäusern bringt sozusagen ganz sicher den Erfolg, den man sich wünscht. Aber vollkommen klar muss sein, alles, was dem Prinzip Profit dient im Gesundheitssystem. Also was alleine der Logik kann man daraus mit Fallzahlen bestimmte OPs so in die Krankenhäuser holen, dass man quasi einen Umsatz generiert über was auch immer für Arten von OPs, und ticken Krankenhäuser am Ende auch Ärzte in diesem Druck. Es muss sich ja alles rechnen. Also die Cases sind das Entscheidende. Damit kommen wir sicherlich nicht in den Zustand, unser ja gutes Gesundheitssystem im Vergleich zu anderen Teilen der Welt zu halten. Also ich würde sagen, wir brauchen eine staatliche Entscheidung, das Gesundheitssystem darf nicht mehr nur dem Profitgedanken unterliegen.
Sollten KrankenpflegerInnen verbeamtet werden?
Um Himmels Willen! Ich finde, Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger sollten nach dem Applaus der, es war, glaube ich, immer 21 Uhr oder so, wo auch meine Straße geklatscht hat, in der ich wohne, seither ist nichts passiert. Viel mehr geholfen ist denen, die für unsere Liebsten oder uns selber da sind, wenn wir Hilfe brauchen, also wenn wir krank sind. Ne? Das sind sozusagen ja die, die nicht nur Nähe ermöglichen, sondern auch professionelle pflegerische Begleitung im Falle, es geht mir wirklich gar nicht gut. Denn ich habe, was weiß ich, irgendwie mir ein Bein gebrochen oder was auch immer. Müssen wir dafür sorgen, und das schließt ganz gut an die vorherige Frage an, wie sind eigentlich die Arbeitsbedingungen für diejenigen? Also Menschen, die sich für diesen Beruf entscheiden, haben ja wahnsinnige Fähigkeiten, mit Menschen sozusagen zu arbeiten. Also die haben eine Bereitschaft, auch da, wo es unangenehm ist, ja, also wo es riecht und stinkt, so, auch da arbeiten zu gehen und die besten Arbeitsbedingungen für die zu haben. Das hat was damit zu tun, dass sie zum Beispiel nicht mehr auch mit wahnsinnig viel Bürokratie irgendwie verhaftet sind, ja. Also dass, wenn man irgendwie als Altenpfleger 8 Stunden arbeitet, man 3 Stunden irgendwie dokumentiert, was man gerade gemacht hat. So, da brauchen wir ja sozusagen, glaube ich, einfach eine Wertschätzung dieser Tätigkeit, auch darüber, dass wir die Bedingungen stärken, denen zu sagen, so, wir machen es euch sozusagen in den Tätigkeiten angenehmer. Da kann zum Beispiel ja auch ne, sowas wie ein Fortschritt durch Automatisierung und Digitalisierung kann ja total helfen. Also wenn ich irgendwelche, also jetzt so eine erwachsene Frau wie mich irgendwie im Bett rumzuwuchten, warum kann da nicht irgendwie ein automatisierter Unterstützungsarm irgendwie mit unterstützen? Das sind ja alles so Sachen, die auch mit Wertschätzung der Beschäftigten zu tun haben. So erstens. Zweitens, natürlich brauchen die aber auch einen Lohn, der sich sozusagen nicht in dem Bereich bewegt, wo er gerade ist, sondern wo man sagt, ja, das ist eine wertvolle Tätigkeit und die wollen wir auch mit Wert ausstatten. Das allerdings bedeutet, und dafür werden wir aber in den anstehenden Wahlkämpfen jedenfalls streiten, Applaus überweist keine Miete. So, wenn die Gesellschaft will, dass wir selber dafür sorgen, im Falle unsere Lieben oder wir brauchen Pflege oder medizinische Hilfe, dann müssen wir dafür auch entsprechend sozusagen bereit sein, das Geld dafür auszugeben, dass das gemacht werden kann.
Eine fundamentale Frage, die mit dem gesamten Thema verbunden ist, die ich auch, Emma kann dazu auch sich gerne äußern, die ich einfach so mal in den Raum werfe. Was nimmst du, was nimmt ihr aus der Corona-Pandemie mit, in puncto Kapitalismus und soziale Marktwirtschaft? Was sollte sich in Zukunft ändern?
Für mich wirkt die Pandemie echt wie so ein Verstärker auf die Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten, die es im Zuge der Globalisierung, im Zuge eines Kapitalismus, der ohne sozial-ökologische Leitplanken sozusagen arbeitet und einer Marktwirtschaft, die zu sehr Markt und zu wenig sozial und ökologisch ist, mit sich bringt. So, also ich glaube, für uns als Grüne ist da einfach noch mal deutlicher geworden, ne, wie sehr, also wo sozusagen überall nicht nur der Schuh drückt, sondern ja tatsächlich, ich meine, überlegt euch mal, was da alles jetzt zutage getreten ist, ja, also genau, die Zustände und die Umstände, die in Krankenhäusern und Altenheimen herrschen irgendwie, die Frage, wie eigentlich unsere Schulen, also die Schulgebäude ausgestattet sind, so, ja, also wie wenig wir eigentlich von Digitalisierung in Schulen und Schulgebäuden umsetzen. Erinnert euch zurück an die Frage, auf wessen Kosten eigentlich liegt Billigfleisch in den Discountern? Da, ne, also die Frage, unter welchen Bedingungen arbeiten Menschen im Zerlegebetrieb eines Schlachthofs, um die durchmarinierte Fleischfackel für 49 Cent im Sommer dann aber auch sicher mannigfaltig auf den Grill zu werfen? Die Frage, wie eigentlich ist es möglich, von A nach B zu kommen, wenn plötzlich das Bahnfahren gar nicht mehr so attraktiv ist? So, also wo ist zum Beispiel für jemanden wie mich, die ihre innerdüsseldorferische Mobilität mit dem Fahrrad überbrückt, so, ich glaube, ganz viele haben gemerkt, WTF, das ist aber ganz schön unsicher, hier mit dem Fahrrad lang zu fahren. So, also ganz viele ohnehin vorhandene Missstände sind nochmal verstärkt worden in der Dimension, aber auch ins Bewusstsein gekommen. So, und deswegen glaube ich, ist es richtig zu sagen, und das werden wir als Grüne tun, wir werden sagen, ja, Marktwirtschaft, aber übrigens, wir meinen das mit der Bedingung, dass sie sozial und ökologische Leitplanken braucht. Also, dass wir politisch dafür sorgen müssen, zum Beispiel mit einem Lieferkettengesetz, dass es faire Arbeitsbedingungen gibt und dass ökologische Schäden mit eingerechnet werden, wo sie entstehen, aber idealerweise gar nicht entstehen. Das bedeutet sozusagen nicht mehr, das ist irgendwie so ein Schleifchen, was man an ein Wort, was im Moment von Markt geprägt ist, dran heftet, sondern das meint, nee, sozial, ökologisch. Und ja, dass man einen Wettbewerb hat für die besten Ideen, um am meisten sozial und ökologisch zu erreichen, finde ich, ist eine gute Ausgangslage.
Es passt eigentlich ziemlich gut zur nächsten Frage. Die WählerInnen der Grünen sind ja tendenziell eher reicher als WählerInnen anderer Parteien. Wie willst du oder wie wollen es die Grünen schaffen, auch finanziell schwächere WählerInnen anzusprechen?
Also wie sagt man, die Ergebnisse von Befragungen, die wir kennen, und wir gucken uns in Wahlkampfvorbereitung natürlich alle an, sagen vor allem, dass die potenziellen und auch Wählerinnen und Wähler der Grünen einen höheren Bildungsgrad haben als andere. Also die neue Top- und Best- und Gutverdienerpartei lässt sich so nicht bestätigen mit dem, was wir kennen. Und unser Anspruch ist aber, glaube ich, nicht unser Anspruch, sondern, wie soll ich das sagen? Vielleicht kann ich es mit einem Beispiel beantworten. Ich glaube, es wird uns gelingen zu sagen, hört doch bitte mal auf, den Grünen zu sagen, irgendwie Öko muss man sich leisten können, so, ne? Und lasst es doch bitte bleiben, irgendwie, ne? Den Grünen ist sozusagen das Soziale zweitrangig wichtig, weil jetzt mal am Beispiel von Verkehr und Lebensmitteln. Ich würde gerne nicht darüber diskutieren, ob man Menschen mit wenig Geld Sondergeld überweist, damit sie sich auch mal ein Stück Fleisch leisten können. Ich würde gerne die Art und Weise, wie Lebensmittel produziert werden, so machen, dass sie bezahlbar bleiben, logischerweise. Dass aber am Ende alle in der Gesellschaft davon profitieren, weil alle einen Zugang haben zu gesunden und idealerweise ja so weit wie möglich regional produzierten Lebensmitteln. Ja, also ich finde so eine Zweiklassengesellschaft irgendwie, naja, die einen kaufen sich dann das teure Biofleisch und die anderen müssen halt leider die Hähnchenkeulen irgendwie aus der Tiefkühltruhe nehmen. Genau das halt nicht, sondern wenn man über eine Agrarwende spricht, die ja mit Lebensmitteln und Ernährung viel zu tun hat, zu sagen, okay, also wenn alle sagen, wir wollen gesunde Lebensmittel aus einer intakten Natur, dann müssen wir am System Lebensmittelproduktion was umstellen, was dafür sorgen wird, dass es nicht für den Endkunden teurer wird, aber zum Beispiel die Gewinne, die ein Lebensmitteleinzelhandel sich abgreift, der nicht bei den Landwirten bleibt, und der sozusagen exklusiv in diesen Handelsketten hängt, so. Da muss man rangehen. Das bedeutet, der Landwirt kriegt mehr, der Lebensmitteleinzelhandel kriegt weniger. Es geht den Tieren und der Natur beim Landwirt besser und der Endpreis wird nicht ins Unendliche hochschnellen, dass man sich das nicht mehr leisten kann, auch mal ein Stück Fleisch zu essen, sondern das wird machbar sein. Und bei Mobilität, ganz ehrlich, es gibt in allen Städten folgende Begebenheit, nämlich vielbefahrene Straßen sind ja, wenn sie innerstädtisch sind, auch mit Wohnraum umsäumt. In der Regel sind das nicht die Wohnungen, die von den Menschen bewohnt werden, die sich richtig teure Mieten leisten können. Es ist also eine Frage von Umweltgerechtigkeit, von sozialer Gerechtigkeit, an den Orten dafür zu sorgen, dass die nicht abkriegen, die ganzen Stickoxide, den ganzen Lärm und so, weil sich irgendwie da keiner mobilisiert und sagt, so, ich mache eine Bürgerinitiative gegen diese Straße, die vor meinem Haus vorbeifährt, so, sondern es muss ein Interesse ja von Politik sein, zu sagen, so, wir vermeiden das für alle, aber wir lösen damit auch eine Frage von sozialen Missständen, wenn sozusagen die Autolärm und Abgase an den Fenstern landen, wo vielleicht die wohnen, die sich nur den Wohnraum, der jetzt nicht der beste ist, irgendwie leisten können.
Bist du für ein bedingungsloses Grundeinkommen?
Ich finde das als Zielvorstellung ganz interessant. Ich finde, was wir machen müssen, und zwar hoffentlich mit der nächsten Bundestagswahl dann auch umsetzen werden, ist vor allem eine Kindergrundsicherung. Das ist ein Weg, Menschen mit Kindern darin zu unterstützen, dass sie für die Kinder sozusagen mehr Geld kriegen, aber ein bisschen weniger in der Logik, je mehr man verdient, desto mehr profitiert man davon, Kinder zu haben. Sondern dass man sagt, irgendwie, da wo Kinder sind, wollen wir unterstützen. So, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, Armut wirklich was entgegenzusetzen. Ja, also zu sagen, bei ganz vielen, also ne, ich habe einige Freundinnen, die sind alleinerziehend und Teilzeit beschäftigt. So, das ist ein Knochenjob, alleinerziehend, Teilzeit beschäftigt in einer Stadt wie Düsseldorf, irgendwie sich das Leben leisten zu können. So, die profitiert überhaupt nicht im aktuellen Steuer- und Kindersystem von irgendwas, weil es Beste wäre einfach, sie wäre nach dem aktuellen Steuersystem Ehefrau von einem Topverdiener und würde sich um den Haushalt kümmern. So, das ist nicht unser Verständnis von Gesellschaft, das ist nicht unser Verständnis von emanzipierten Frauen, das ist nicht unser Verständnis von Familie, sondern die, die sich für Kinder entscheiden, brauchen Unterstützung. Erster Punkt. Und das wäre sozusagen wirklich ein Teil der Armut bekämpft, der Chancengerechtigkeit versucht herzustellen und damit ja wesentliche Ziele eines bedingungslosen Grundeinkommens schon mal mit erfüllen würde. Zweiter Punkt, ich glaube, mit der Entwicklung der Digitalisierung und den ganzen Folgen, die damit verbunden sind, also dass zum Beispiel mein jetzt dreijähriges Patenkind, wenn der eingeschult wird, das ist in 3 Jahren der Fall dann, kann dem keiner sagen, welches Berufsbild eigentlich dann, was weiß ich, 10 oder 12 Jahre später sein, also welche es da gibt. So, ich glaube, dass die Digitalisierung Tätigkeiten so schnell überrollen wird und Berufsbilder so stark verändern wird, dass das total offen ist. Und ich meine, wir müssen ein Interesse daran haben für die ganzen Bereiche, wo das richtig reindonnern wird, ne? Also die Frage von Transformationsprozessen auch durch Digitalisierung im Bereich der nicht unwichtigen Automobilindustrie, nicht unwichtig im Sinne von Arbeitsplätze, Beschäftigte, Zulieferer. Wir sind gut beraten, wenn wir ein bedingungsloses Bildungseinkommen einführen. Also das Recht für jeden lebenslang sozusagen zum Zwecke des sich selber weiterentwickelns, sich selber weiter orientierens in Tätigkeiten, in Berufsbildern eine Möglichkeit einräumen, einen Rechtsanspruch, das zu nutzen. Also lebenslanges Lernen hört sich ganz furchtbar an, oder? Gibt es was, wo man weniger Bock drauf hat? Mir geht es immer so. Ich denke immer so, ja, genau, lebenslanges Lernen und wir machen irgendwie auf Metaplanwände orangefarbene Karten und schreiben, wie es uns heute geht. Das meine ich überhaupt nicht, sondern ich meine, wir brauchen quasi eine Wissensgesellschaft kann nicht aufhören, ein Interesse an Bildung dann zu beenden, wenn Berufs-, Schul- oder Studienabschlüsse geregelt sind. Und dafür Geld zur Verfügung zu stellen, dass man das regelmäßig nutzen kann, hat, glaube ich, was damit zu tun, auch in diesen ganzen Transformationsprozessen zu sagen, wir geben dir Halt. Wir bieten dir was an, wo du sozusagen Sicherheit mit kriegen kannst. Ja.
Kann Klimaschutz auch ohne Steuererhöhungen funktionieren?
Tja, ich glaube, ehrlicherweise wird Klimaschutz nur dann funktionieren, wenn wir unser Steuersystem ökologisch ausrichten. Das bedeutet, zum Beispiel bei einem Dienstwagenprivileg sagen, okay, warum eigentlich? Also, ne, weswegen tun wir das? Weil im Klimaschutzsinne kann es keine Logik sein, Flotten, die bestimmten Absatzklassen von Automobilkonzernen helfen, dass sie einen sicheren Absatz haben. So, das kann nicht die Antwort sein, wenn wir das Pariser Klimaschutzabkommen ernst nehmen und wenn wir ernst nehmen, dass der Verkehr bis dahin das Gegenteil von dem getan hat, was er machen muss, nämlich die Ausstöße im klimaschädlichen Bereich des Verkehrs steigen statt zu sinken. Heißt also, ja, wir brauchen Umsteuern und ein Umlagern und eine Umkehr eines Prinzips, also Steuern und Verursacherprinzip zusammenzubringen, ja? Eine Kerosinsteuer einzuführen ist ehrlicherweise eine logische Konsequenz daraus, wenn man sagt, irgendwie darüber steuert man ja auch. Also über Steuern, wie es das Wort sagt, steuert man die Dinge ja auch. Und wenn wir, und das hat die amtierende Große Koalition getan, das Pariser Klimaschutzabkommen unterzeichnet, das war CDU, CSU und SPD. So, wer das unterzeichnet, muss auch sagen, dann müssen wir jetzt auch umsteuern. Und wisst ihr, dadurch, dass sie das jetzt nicht gemacht haben, ist die Zeit, die bleibt, um es hinzukriegen, das Klimaschutzabkommen einzuhalten. Und es geht nicht darum, ein Vertragswerk einzuhalten. Es geht darum, sozusagen eine Menschheitskrise zu versuchen, so gering wie möglich ausgeprägt zu wissen. Darüber, dass wir unseren Beitrag dazu leisten, als ein Europa, ein Deutschland, ein Nordrhein-Westfalen, was ja über die Maßen CO2 ausstößt, also über die Maßen klimaschädlich produziert und Wohlstand generiert, dass wir sagen, wir nehmen jetzt sozusagen zu unserem Schutz, weil Dürresommer und sozusagen sich anbahnende Auswirkungen der Klimakrise, durchschnittliche Temperaturerhöhung, ja, sprecht mit Landwirten, wie die das in den letzten beiden Sommern fanden, dass es nicht mehr geregnet hat, was sozusagen ein Trockenfallen von Äckern zur Folge hat, wo die einfach auch keine Früchte mehr aus dem Boden holen können und damit in letzter Konsequenz ja auch nicht mehr wirtschaftlich arbeiten können. So, ich glaube eher an das Prinzip, wir steuern um Richtung Klimaschutz, auch durch Steuern, als wir zahlen Entschädigungszahlungen oder wie man das dann immer nennt, ne, an die Waldbauern, die Landwirte. Und es geht mir nicht darum zu sagen, die müssen halt selber gucken, wie sie klarkommen. Aber zum Beispiel mit Steuern auf europäischer Ebene, da wird gerade die GAP-Reform verhandelt. Also die Frage, nach welcher Logik wird eigentlich europäisches Steuergeld in den Agrarsektor verteilt? So. Im Moment passiert das nach Fläche. Und wir sagen, lass es nicht mehr nur auf Fläche machen. Lass uns auch ökologische Kriterien einbringen, weil die Bauern, also und wenn es ein Schweinemester ist mit 8000 Schweinen im Stall, mit dem ich auch rede, der sagt, ja, am Ende, wenn ich Geld damit verdienen kann, dass ich quasi für tierschutzgerechtere Schweinehaltung mit weniger Umweltschäden Eintrag in die Natur trotzdem meine Familie ernähren kann und Zukunftsinvestitionen tätigen kann, ist für mich okay. So, ne? Genau, also deswegen glaube ich, umsteuern Richtung Klimaschutz bedeutet, Privilegien, die es jetzt gibt, in der Klammer des beschlossenen Klimaschutzabkommens neu zu lenken.
Willst du Cannabis legalisieren?
Ja, ich will Cannabis entkriminalisieren und ich will, dass Tabakwerbung verboten wird.
Und andere Drogen, zum Beispiel Kokain?
Ehrlicherweise glaube ich, es gibt ja gute Gründe, dass man mit einem Betäubungsmittelgesetz mal sozusagen über die Frage von Rausch und Sucht und ähnlichem Regelungen gefunden hat. Ich bin nicht aus der Ecke freier Drogengebrauch, aller Drogen für alle. Dafür sind mir auch persönlich einfach Schicksale bekannt, wo in meiner Jugend Menschen über den Zugang zu harten Drogen, nicht nur den mentalen, sondern auch den physischen Verfall tatsächlich hart mitgemacht haben. So, ne? Ich glaube aber trotzdem, dass es richtig und wichtig ist, und für mich ist Cannabis keine harte Droge. Ich glaube, dass nur über eine Entkriminalisierung es aber möglich ist, aufzuklären. So, ne? Also ich bin total, ey, ne, soll bitteschön, wer das möchte, soll es ausprobieren, zu erfahren, wie ist das eigentlich, bekifft zu sein. Aber den Umgang mit der Droge, genauso wie ich finde, der Umgang mit der Droge Alkohol, so, ja, das ist eine Aufklärungstätigkeit, die wir als Gesellschaft annehmen müssen, vielleicht noch ein ganzes Stück mehr. Und die Möglichkeit, überhaupt erst sozusagen richtig in Aufklärung zu kommen, ist, wenn man Cannabis zum Beispiel aus diesem Dunkelfeld von, das ist verboten, da brauchen wir sowieso nicht drüber reden. So, ja? Also wir haben gar keine Möglichkeit, mit jungen Menschen wirklich Aufklärung zu betreiben, weil warum sollte man über Cannabis sozusagen, was ein leicht zugängliches Rauschmittel ist, wenn ich das mal so sagen darf, aber ne, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung kann Kampagnen wie fahr nicht betrunken Auto fahren, aber kiff nicht morgens schon irgendwie so, mach dir nicht die Bong an, bevor die Augen auf sind. Das kann die BZGA gerade gar nicht, also die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gerade ja auch gar nicht machen aufgrund der Gesetzeslage. Und deswegen glaube ich, ist es richtig, das zu entkriminalisieren, will aber auch deutlich sagen, die Dosis macht das Gift vielleicht und der Umgang, der Aufgeklärte und alles dafür zu tun, dass man sozusagen so ein Abgleiten in, dann verfängt man sich in so einem Umfeld von, ne, man trifft sich dann nur noch, das ist ja für Alkohol, glaube ich, ein bisschen vergleichbar auch so. Ne? Also so, das finde ich ist schon zum Schutz irgendwie gedacht, ein Auftrag des Staates. Und wie gesagt, ich sage es jetzt hier einfach, wahrscheinlich gibt es große Buhrufe gleich. Ich bin selber Raucherin und finde trotzdem, wir brauchen dringend ein Tabakwerbungsverbot. Punkt. So, das hilft alles nichts. Also solange irgendwie Liberté Toujours an jeder Straßenbahnhaltestelle steht, wird nicht klar darüber, dass diese, also dass ich Mona, nehme damit die Freiheit, meine Gesundheit zu gefährden. Genau. So, das müsste da eigentlich stehen. Aber ja, wäre besser, sie würden nicht dafür werben können.
Ja, kommen wir jetzt zu dem Teil der Bundespolitik, der sich in wenigen Monaten abspielen wird, die Bundestagswahl. Inwiefern wird sich die Bundestagswahl direkt auf die NRW-Landespolitik auswirken? Was denkst du dazu?
Erstens ist ja spannend für die NRW-Landespolitik, wer setzt sich als Kanzlerkandidat bei CDU und CSU durch? Und es könnte eine Auswirkung haben, würde es Armin Laschet werden auf Nordrhein-Westfalen, weil dann der amtierende Ministerpräsident Kanzlerkandidat ist. Das würde es ja, das wäre schon mal eine Auswirkung. Wer das am Ende von der CDU wird, ist mir ehrlich gesagt aber so für einen Wahlkampf jetzt eher egal. Und ich glaube, inhaltlich wird es so sein, dass wir große Themen wie den Kohleausstieg zu versuchen, so schnell wie möglich hinzukriegen, weil es wichtig ist, das ambitioniert zu versuchen, weil wir eine Verpflichtung eingegangen sind, die sagt, Pariser Klimaschutzabkommen und übrigens, wenn möglich, 1,5 Grad Erderwärmung als Ziel setzen, wäre schon noch besser. Die Frage der Verkehrswende hängt davon ab, gibt es für die Bundestagswahl ein klares Ja zu einer anderen Verkehrspolitik, zu einer Verkehrspolitik, die nicht mehr sagt, wir bauen Autobahnen, Umgehungsstraßen, Punkt, sondern eine Verkehrspolitik, die sagt, wir denken das mal vom Menschen aus. So, also wir gestalten Dörfer, Städte und Gemeinden für die Menschen. Die Räume, die da sind, müssen nicht vollgestellt sein mit Autos, sondern warum eigentlich können wir da nicht irgendwie, was weiß ich, knutschende Rentner auf Bänke setzen? Ist eigentlich netter anzusehen als irgendwelche glitzernden Autokarossen. Und weil das Ganze mit wahnsinnig viel Geld zusammenhängt, die Investition in Verkehr, aber auch jede öffentliche Investition, wird das eine Auswirkung haben auf NRW. Ne? Also weil es gibt hier einen wahnsinnigen Investitionsstau einfach. Also egal, ob jetzt die in den Städten und Gemeinden die U-Bahn oder Straßenbahn oder Busse betreiben, die brauchen dringend mehr Geld. Wir brauchen Geld, um zum Beispiel bezahlbaren Wohnraum mit zu unterstützen. Ja? Also zu sagen, wir beteiligen uns mit Förderprogrammen für gemeinnützige Wohnungsgenossenschaften, dass wir bezahlbaren Wohnraum schaffen können, dass wir im Gebäudebereich irgendwie die Wärmedämmung oder den Klimaschutz irgendwie mitgestalten können. also Investitionen Richtung Zukunft tätigen zu können. Darum geht es, glaube ich, eigentlich in der Bundestagswahl. Und das hätte eine immense positive Auswirkung, wenn es für NRW, also wenn es klappen würde, weil wir es für NRW gut brauchen können.
Okay, bevor wir jetzt nochmal gleich kurz den Abschnitt Bundespolitik bei den Grünen anstreichen werden, hätte ich noch eine Frage zu Armin Laschet bzw. zur CDU. Denkst du, dass Armin Laschet trotz seines Amts als Ministerpräsidenten hier in Nordrhein-Westfalen Kanzlerkandidat werden möchte? Und wen hältst du für geeigneter, Markus Söder oder Armin Laschet?
Also Helmut Kohl, Gerhard Schröder waren Ministerpräsidenten bis zum Zeitpunkt, wo sie Kanzler wurden. Insofern ist es technisch möglich, dass ein Ministerpräsident aus dem Amt des Ministerpräsidenten heraus einen Wahlkampf als Kanzlerkandidat führt, erst ab dem Zeitpunkt, wo die Wahl gewonnen ist und er, in dem Fall sind es ja alles nur Typen, dann Kanzler würde, könnte er nicht zeitgleich Ministerpräsident sein. Aber möglich ist das, dass er das macht. Und wie die CDU sich jetzt entscheidet, ne, wer da jetzt Kandidat werden darf oder nicht, ist, ich gucke mir das so ein bisschen ja, von der Seitenlinie an. Und denkt mir, da habt ihr aber gut zu tun, weil das ist ja für die CDU eine ganz, ganz neue Erfahrung, plötzlich wieder nach 16 Jahren eine andere Person als Angela Merkel als Kanzlerkandidatin zu haben. Ne? Das ist ja für die, kennen die gar nicht mehr. Und das ist ja für die ganze Programmatik der CDU, für die ganze Anmutung. Was kommt eigentlich, mit welcher CDU hat man es zu tun nach Dr. Angela Merkel, der amtierenden Bundeskanzlerin, die seit 2005 ja Bundeskanzlerin der Republik und lange, lange Zeit ja auch CDU-Chefin war. So, das sind ja auch inhaltliche Fragen, die die CDU mit einem Parteivorsitzenden Armin Laschet beantworten muss, aber auch in der personellen Entscheidung um die Kanzlerkandidatur. Ich glaube, mehr zu verlieren hat Armin Laschet. Wenn er nicht Kanzlerkandidat wird, hat es der andere halt geschafft. Ne? Am Ende haben wir als Grüne, glaube ich, ausreichend Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft, wenn es um Zusammenhalt, Solidarität, freiheitliche Demokratie, Europa, Klimakrise, Artenkrise bekämpfen geht, dass wir, egal wer es wird, da gute Antworten geben können.
Damit verbunden, wie realistisch hältst du denn, dass die Grünen die nächste Bundesregierung führen können? In einer Lage zur Bundestagswahl, die bis jetzt noch nie da war, drei Parteien, die um Führungsanspruch werben. Wie realistisch hältst du es?
Ich würde sagen, das Rennen ist so offen wie noch nie, ne? Also, weil keiner weiß es. Also, es ist ja jetzt neben den Unsicherheiten, die zum Beispiel durch eine Neuaufstellung der CDU, können wir damit rechnen? Wir wissen es alle nicht. Wir gucken ja ein bisschen zu bei der, also wir gucken alle so ein bisschen auf die CDU und denken so, ja, was passiert denn jetzt? Ne? Irgendwie werdet ihr, bleibt ihr sozusagen in der gesellschaftspolitischen Liberalität, wie sie mit Merkel war? Oder geht ihr ins Konservative? Oder was passiert? Das weiß ja keiner so. Deswegen glaube ich, und am allerwenigsten wissen das ja die Wählerinnen und Wähler der CDU. Und deswegen alleine glaube ich, weil es auch für alle Parteien übrigens ja nicht mehr einen Wahlkampf gibt, wo man sagt, diese Frau Merkel, sie hat in den letzten Jahren dies, das, jenes gemacht und wir treten an, um anders als Frau Merkel dies, das, jenes zu machen. Dieser Punkt ergibt sich für keine der konkurrierenden Parteien, weil die Karten werden neu gemischt. Es gibt neues Personal, auch bei der CDU. Deswegen glaube ich, das Rennen ist komplett offen und es ist doch irgendwie auch logisch, dass wenn, so wie die Grünen jetzt auf Bundesebene, wir seit über einem Jahr permanent sicher auf dem zweiten Platz in den Umfragewerten sind, wir auch sagen, ja Moment, natürlich erheben wir den Anspruch, auch die Führung in der Bundesrepublik zu übernehmen. Und genau so, so verantwortlich, so sozusagen verhaftet in den realen Problemen der Menschen, der Wirtschaft, des Klimas und so weiter und so fort, werden wir diesen Wahlkampf angehen mit dem Anspruch, die Führung zu übernehmen. Ich halte das nicht für unrealistisch. Ob es am Ende so kommt, liegt vor allem an uns, wie sehr es uns gelingt, die richtigen Ideen sozusagen zu transportieren, um Vertrauen zu gewinnen bei Bürgerinnen und Bürgern. Aber am Ende, und das ist doch das Tolle, wird am 26. September diesen Jahres schätzungsweise so 18:30 Uhr, 18:40 Uhr mit der ersten Hochrechnung dazu die abgegebenen Stimmen der Wählerinnen und Wähler was sagen können. Ist das nicht toll, dass man das vorher auch gar nicht sagen kann? Ich liebe es. Stell dir mal vor, wir würden den
Ja,
Brand geben.
das hat Demokratie.
Ja, aber jetzt mal ernsthaft, ist das nicht, stell dir mal vor, wir würden in einem Land leben, wo vorher schon klar wäre, was hinten rauskommt bei einer Wahl. Ist doch mega toll. Naja. Kurz Konfettikanone für demokratische Wahlen einfach.
Ja, wir sollten froh sein, dass wir in einem demokratischen Land wie Deutschland überhaupt leben. Ich hätte noch eine Frage zur Bundespolitik an dich. Hättest du in Zukunft vor, nehmen wir an, Robert Habeck oder Annalena Baerbock werden Kanzler, gewinnen die Wahl, werden stärkste Kraft, können die nächste Bundesregierung anführen. Und dann sitzt da Robert Habeck am Tisch und geht durch, ja, wen könnten wir ins zukünftige Bundeskabinett nehmen? Und würde dich sehen, würdest du dich in der nächsten Bundesregierung engagieren wollen oder generell auf Bundesebene engagieren wollen?
Ich habe diese Frage ganz häufig gestellt bekommen. Ne? Ich bin jetzt seit 6 Jahren Parteivorsitzende und ich bin das geworden aus einer gut bezahlten, unbefristeten Position als Geschäftsführerin. So. Und ich habe mich bewusst für Berufspolitik entschieden. Ehrlicherweise ja, wenn ihr mal kurz rechnet, mit warte mal, 43 minus 6, 37, auch nicht irgendwie im klassischen Sinne irgendwie, puh, da kommt aber eine irgendwie, die will es jetzt aber wissen in dem Sturm und Drang, sondern eine ganz bewusste Entscheidung nach 12 Jahren Berufserfahrung außerhalb der Politik zu sagen, so, ich will dafür werben, eine Chance zu kriegen, mich zu beweisen, dass ich das gut hinkriege. Und ich habe diese Frage jetzt mit der anstehenden Bundestagswahl und siehst du dich auf Bundesebene für mich nach einem echt intensiven Prozess und Gesprächen mit Freunden und Freundinnen und Familie und so beantwortet zum jetzigen Zeitpunkt nö. Mein Herz schlägt für die Landespolitik.
Okay, dann kommen wir auch zu deinem Herzensthema der Landespolitik. Da hätte ich eine Frage. Wie stehst du selbst zu der Verbindung zur NRW-CDU, aber insbesondere zur NRW-SPD, die ja seit Jahren immer mehr in Umfragenwerten und auch bei Wahlen absackt?
Ich gucke da drauf. Ich antworte jetzt einfach mal echt ehrlich, ne, weil in diesen Umfragewerten steht ja auch immer irgendwie ein grüner Balken dabei. Und ganz ehrlich, ist es natürlich eine Freude, den grünen Balken anzugucken und zu sagen, so wow, die Kollegen in der Landtagsfraktion, natürlich auch das, was Annalena und Robert auf Bundesebene machen, aber sozusagen die Gesamtwirkung der Grünen. Na, mit einer Kommunalwahl, wo wir irrsinnig erfolgreich waren. Das waren nicht einzelne Köpfe auf Landes- oder Bundesebene, das war die Vielzahl der Tausenden von Engagierten vor Ort, die richtig was rausgeholt haben für uns, so, ne? Also die richtig Vertrauen geerntet haben dafür, dass sie die richtigen Antworten offensichtlich vor Ort gegeben haben für die drängenden Fragen der Zeit, vor allem irgendwie Verkehrswende, mehr Grün und so. Also mehr Grün jetzt im Sinne von Bäume, nicht Parteibündnis 90 Die Grünen. So, insofern ist mein erster Blick immer so ein, Alter, ehrlich jetzt? Krass, ne? Dass wir uns auf so einem stabilen Niveau im Vertrauenszuspruch irgendwie halten. ist auch einfach immer Ansporn, nicht aufzuhören, zu versuchen, es noch besser hinzukriegen. So. Und bei der SPD ist das, ja, das ist halt hart, ne? SPD ist in NRW quasi richtig, richtig zu Hause. Das ist deren Stammland. So. Und es ist ein Problem, dass die SPD, ich glaube, auch selbst verschuldet, keinen Fuß mehr auf den Boden kriegt, Vertrauen zu gewinnen. Weil die Idee der Sozialdemokratie ist ja keine, die nicht wichtig wäre in diesen Zeiten. So, ne? Wir merken halt, dass wir mit den Antworten, die wir zum Beispiel zum Thema Wohnen, zum Thema Bildung fürs 21. Jahrhundert, zum Thema irgendwie, wie können wir eigentlich die ganzen Care-Berufe besser aufstellen, dass wir einen wahnsinnigen Zuspruch kriegen, auch aus Ecken, wo früher die SPD der erste Ansprechpartner war. Also wir gewinnen sozusagen Vertrauen für unsere sozialpolitischen Antworten. Was für eine Demokratie schlecht ist, ist, wenn mit dem Absacken der Sozialdemokratie verbunden wäre, dass Menschen sich komplett aus dem Demokratischen verabschieden. Also entweder zum Beispiel gar nicht mehr sich mit fürs Gemeinwohl engagieren oder auch gar nicht mehr an demokratischen freien Wahlen teilnehmen oder worst case auch rüberwechseln zur rechtsextremen AfD. So, ne? Das ist, deswegen gucke ich da überhaupt nicht mit Häme drauf. Ich freue mich da auch nicht drüber. Ich glaube, wie gesagt, es ist in Teilen auch einfach selbst verschuldet bei der SPD. Aber ja, genau. So.
Okay, blicken wir da auch noch in die Vergangenheit zurück. Die gemeinsame Verbindung der fast 7-jährigen rot-grünen Landesregierung, erst als Minderheits- und dann als normale Landesregierung. Was waren so die wichtigsten Punkte, die wir als Grünen damals durchgesetzt haben? Und was waren so die Punkte, wo es auch Reibereien in der Koalition gab?
Also die wichtigsten Punkte, die wir jetzt als Grüne durchgesetzt haben. Die erstmalige und bisher einzige Verkleinerung eines existierenden Tagebaus. Das war 2000. 14. Ihr müsst euch die Situation damals so vorstellen, CDU und FDP komplett quasi auf den Bäumen, weil die Grünen einen Tagebau verkleinern wollen. Geht dabei um den Tagebau Garzweiler 2, der jetzt auch wieder in der Debatte ist. Und eine SPD, die schwer zu erahnen, sagt, nö, machen wir erstmal nicht. Aber in der sozusagen in der Kompromissnotwendigkeit eines Koalitionsvertrages gesagt hat, ja, müssen wir dann halt mal gucken. So, und es ist großem Verhandlungsgeschick des damaligen Fraktionsvorsitzenden, aber auch anderen, ne, aus dem Kabinett und so zu verdanken, dass das gelungen ist, weil damals wie heute waren die Grünen in NRW die einzigen, die beim Kohleausstieg ernst gemacht haben. So, ne? Und deswegen ist das ein riesiger Erfolg, weil das ja bedeutet, man hat damals alle demokratischen Parteien gegen sich gehabt, es trotzdem geschafft, am Ende so überzeugend zu sein, dass interfraktionell gesagt wurde, so machen wir es. Plus auch nicht zu unterschätzen, man hat auch als einen Gegner natürlich RWE in der Frage gehabt, ne? Und das hingekriegt zu haben für die Menschen, das betrifft jetzt ganz konkret das Dorf Holzweiler, was nicht abgetragen wird, das ist ein Riesenerfolg, den wir geschafft haben. So. Also ich glaube, das bleibt auf alle Fälle. Und das, wo es Reibereien gab, das waren, finde ich, zwei Punkte. Das eine, die Frage, Mittel im Haushalt zu bekommen, dafür das notwendige Personal für Schulen zu kriegen, ne? Also die Grünen hatten das Schulministerium. Es war ein ewiger Kampf der damaligen Bildungsministerin am Kabinettstisch ausreichend Haushaltsmittel, also Geld zu kriegen, um Stellen schaffen zu können für Sonderpädagogen, für multiprofessionelle Teams und so weiter und so fort. Das war immer ein Riesenthema. Und ehrlicherweise auch der Bereich der Innenpolitik. Ne? Also da ist schon, ich sag mal, da gibt es schon echt einfach auch Unterschiede zwischen SPD und Grünen. Deswegen sind wir auch unterschiedliche Parteien. Aber da gibt es natürlich Unterschiede auch zwischen CDU und SPD, aber eben auch zwischen SPD und Grünen in der Frage, wie repressiv geht man eigentlich in der Innenpolitik mit Dingen um. Ne? Also die ganze Frage von Abschiebungen, die Frage von, wie geht man mit bei Demonstrationen irgendwie, muss das sozusagen immer repressiver werden und quasi schon mal zum Abschrecken die Wasserwerfer überall stehen. So, da sind die Grünen klar im Punkto, wir wollen, dass es sicher zugeht und dass sich alle an unsere Gesetze halten, die hier herrschen. Aber wir haben halt auch ganz stark immer diesen Blick von Bürgerrechten mit im Blick. Und da gibt es dann natürlicherweise so Reibereien.
Ja, bevor wir zu einem deiner Kernthemen kommen, mit denen du dich politisch auskennst, hätte ich noch eine Frage zur Bildungspolitik, die in Nordrhein-Westfalen seit Jahrzehnten große Streitpunkte und Streitigkeiten zufolge hatte. Wie ist da allgemein deine Meinung zu der bisherigen Bildungspolitik gewesen, insbesondere mit Hinblick auf Hinsicht auf G8 und G9?
Also, das Bildungssystem hat mehr verdient, als permanente Strukturfragen zu diskutieren. Ne? So, hier in NRW wurde eingeführt G8, nicht von Grünen, aber genau in der Frage der Umsetzung, jetzt muss es gemacht werden, kamen dann sozusagen die Grünen in Verantwortung. Ich glaube, am Ende ist die schlechte Nachricht, wenn die Strukturfrage für Bildung so beantwortet wird, dass eigentlich richtig gute Bildung, die man auch haben will als Gesellschaft, die eines möglichst weißen Halbtags Gymnasiums ist, ne? Und Abitur sozusagen als Endstufe vom Bildungserfolg, aber bitte auch unter uns. Dann ist das nicht die Antwort, die man geben darf auf die Gesellschaft, in der wir leben. Weil den Missstand, den es gibt, dass Kinder und Jugendliche aus ökonomisch schwachen Elternhäusern einfach nicht die Chancengleichheit haben wie Kinder aus ökonomisch starken Elternhäusern, muss man politisch ändern. Es muss doch, es darf doch nicht sein, dass wir zugucken dabei, quasi eine Zweiklassenbildung zu machen. So, deswegen glaube ich, geht es nicht darum, sozusagen alle gleich zu machen, sondern das Gegenteil. Ungleiches ungleich behandeln. Das heißt, zum Beispiel, die Kinder, die mit schlechteren Startbedingungen ins Kindergarten- und Schulsystem starten, die bestmögliche Förderung zur Verfügung zu stellen, dass sie quasi mit auf Augenhöhe unterwegs sind, so. Und trotzdem durch einfach auch mal organisieren, Himmel, Herrgott, dass Kinder und Jugendliche voneinander und miteinander vielleicht auch selber Lernerfolge organisieren können. So, ne? Also ich glaube, wer modern über Schule nachdenkt, sollte sich eingestehen, ein Zukunftsbild von Schule muss ein Ort sein, an dem vermittelt wird, nicht mehr nur das Fachwissen in Physik, in dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü, so, sondern wo quasi Medienkompetenz. Wie kommst du an das Wissen? Wie geht eigentlich Teamarbeit? Wie arbeitest du in einem Team so zusammen, dass sozusagen das Ergebnis des Zusammenarbeitens mehr ist, als hätte jeder für sich gearbeitet? Das bedeutet auch eine neue Aufgabe für Lehrerinnen und Lehrer, weil sie eher so eine Coach-Tätigkeit kriegen, als irgendwie diese alleinige Wissensvermittlertätigkeit. Denn Ich glaube, Orte zu schaffen, wo man Ideenreichtum und Kreativität lernen kann, also wo man diese Fähigkeit ausbauen kann, ist auch was, was ich komme wieder auf die Digitalisierung zurück. Ne? Künstliche Intelligenz wird sehr viel schneller, sehr viel besser sein darin, Texte zu schreiben, Gerichtsurteile zu fällen. Wir wissen es nicht, was alles möglich ist. Ne? Wenn man sich anguckt, irgendwie, was zum Beispiel Watson heute schon kann, alter Vater, ey. Und das, ne? Wir stehen da sozusagen am Anfang einer sehr schnellen Entwicklung. Die Fähigkeiten, die wir mitbringen in unserem Menschsein, in unserer Unterschiedlichkeit, in unserer Vielfalt, sozusagen zu stärken und das auszubauen in Schule, das beantwortet das jetzige Schulsystem überhaupt nicht. Das lässt sich auch nicht beantworten über G8, G9, sondern ich glaube, schon heute gibt es Schulen, die damals unter G8-Bedingungen ein Schulerlebnis, ein Lernerlebnis für Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer und Freiwillige, die mit unterstützt haben, sozusagen erzielen konnten. Das glaubt man gar nicht. Und die zu stärken, die auf dem Weg sind. So, das ist, glaube ich, das muss das Ziel sein. Aber das bedeutet natürlich auch irgendwie vollkommen klar, auch die, die an Schule beteiligt sind, Lehrerinnen und Lehrer, wie auch Eltern müssen da ihren Beitrag dazu leisten, so eine Entwicklung auch mitzumachen, ne? Weil gegen die kriegt man nichts verändert.
Ja, kommen wir jetzt zu dem Abschlussthema, die Landtagswahl, die im Mai 2022 höchstwahrscheinlich anstehen wird, alle wahrscheinlich nach am Muttertag. Was werden die Hauptthemen des Wahlkampfs sein, insbesondere von der grünen Seite aus, aber auch im allgemeinen Sinne?
Das ist jetzt ja ein bisschen Glaskugel, ne? Also, weil wir sind noch nicht an dem Punkt zu sagen, okay, wir haben sozusagen fokussiert, das sind unsere 5 Themen zur Landtagswahl. Aber es zeichnen sich ja ein paar Dinge einfach ab. Übrigens auch, weil wir mittendrin stecken, unser Landtagswahlprogramm zu erstellen. Weil das ein bisschen kompliziert ist für uns als Land Nordrhein-Westfalen, aber übrigens auch Schleswig-Holstein, die haben auch im Mai 2022 Landtagswahl. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist alleine im Kampagnenmanagement, Aufstellen von Personal und so weiter und so fort sehr kompliziert, dass diese Bundestagswahl einfach im Herbst der Schwerpunkt unserer aller Leidenschaft sein wird als Grüne, da ein maximal super Ergebnis rauszuholen. Deswegen haben wir jetzt schon angefangen, unser Programm zu beginnen zu schreiben und trotz Corona mit Elementen, die Bürgerinnen und Bürger dazu befragen. Ne? Sagt mal eigentlich, was glaubt ihr, sind die wichtigsten Themen, die es in NRW zu gestalten gilt? Was ist eure Erwartungshaltung dabei an die Grünen? Wo traut ihr denen am meisten zu? Und sehr interessant ist, also ne, über das ganze Land Nordrhein-Westfalen verteilt, Städter und Städterinnen, Frauen und Männer, die quasi am flachen Land oder im hügeligen, aber wenig besiedelten Land leben. So, und die Rückmeldungen, die wir kriegen, sind Verkehr und eine Verkehrswende und eine Alternative zum Auto. So, das ist ein Top-Thema für Nordrhein-Westfalen und da wird den Grünen auch viel Lösungskompetenz zugetraut. Das andere ist aber auch, dass die Fragen sozusagen der Bildung, ne? Also das ist ein wichtiges Thema. Kümmert euch drum, dass Kindertagesstätten, sozusagen der offene Ganztag, die Schulen, dass die anständig ausgestattet sind, findet da gute Lösungen so. Das ist ein Thema. Das Thema Wohnen. Also entweder bezahlbares Wohnen für die, die in Orten leben, wo quasi der Wohnungsmangel das drängendste Problem ist, aber auch Wohnen eine Zukunft geben für die Orte, wo massiver Preisverfall stattfindet und auch ehrlicher. herausfordernd wird, weil es dort halt einfach nichts mehr gibt. Ne? Also wo kein Lebensmitteleinzelhandel, keine Bücherei, kein Ort, wo man irgendwie noch zusammenkommt. So gehen die Leute dann ja auch weg. Also Thema Wohnen, auch sehr großes Thema. Ich sag mal, am Ende wird das eine Mischung werden aus sozial, ökologisch und weltoffen. So.
Oh. Bevor wir zu der letzten Frage kommen, vielleicht auch die wichtigste Frage des gesamten Podcasts, hätte ich noch eine Frage an dich, vielleicht an deinen zukünftigen Amtskollegen, man weiß es nicht, Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg. Wie stehst du dazu, zu seiner Politik, die er in puncto Klima bis jetzt gefahren hat? Und wie kannst du garantieren, dass du als nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin vielleicht eine bessere Klimapolitik angehen würdest als er, insbesondere mit Hinblick auf die Klimaneutralität?
Ich habe riesigen Respekt vor der Leistung, die Winfried Kretschmann als Ministerpräsident in Baden-Württemberg erbracht hat, erbringt und erbringen wird. Und ich kann das damit ganz einfach begründen. Winfried Kretschmann ist Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg und damit logischerweise in einer ganz anderen Position als ich als Parteivorsitzende. Ne? Also ich als Parteivorsitzende habe den Auftrag, ambitionierte Forderungen für eine grüne Partei in den politischen Diskurs, in die Willensbildung des Volkes einzuspeisen. Ne? Das ist sozusagen grundgesetzlicher der Auftrag von Parteien. Winfried Kretschmann hat als Ministerpräsident die führende Rolle im Land Baden-Württemberg, sich um alles zu kümmern. Und das mit unterschiedlichen Koalitionspartnern, die immer sozusagen ja das kleinere Pendant zu den starken Grünen sind. Und er hat ja auch ehrlicherweise eine wahnsinnige Herausforderung. Und ganz ehrlich, mir ist nicht bekannt, dass irgendein anderer Ministerpräsident in Fragen von Transformation wichtiger Wirtschaftsteile seines Bundeslandes. Nehmen wir die Automobilindustrie. Ich kenne keinen, der mit der Entschieden und Entschlossenheit sagt, wir gehen dort gemeinsam einen anderen Weg. So, über die Geschwindigkeit, die wir gehen, ne, da können wir uns verständigen. Aber ich sage euch, wir werden einen anderen Weg gehen. Ich werde als Ministerpräsident Automobilkonzerne quasi zu Mobilitätskonzernen umwandeln. So im Wissen darum, was da an ja auch Leistung wirtschaftlich, die aber wieder sozusagen in Return gibt, irgendwie in ein Land Baden-Württemberg, um Forschung und Entwicklung, um Hochschulen und so weiter irgendwie zu finanzieren gibt. So. Und also deswegen, ja, er hat natürlich geringere. In Koalitionsverträgen steht in der Regel weniger eins zu, also steht nie eins zu eins drin dessen, was eine Partei im Wahlkampf gefordert hat. Das ist das Wesen von Demokratie. Wenn es bei Koalitionsvereinbarungen nicht gehen würde, Kompromisse zu finden auf beiden Seiten oder auf den Seiten der Beteiligten an Koalition, dafür zu werben, dass der Kompromiss was Starkes ist, weil man in der Lage ist, sich zu verständigen, weil man gegenseitig für die Positionen des anderen mitwirbt, ohne die eigene Position damit aufzugeben, glaube ich, wäre fatal. Und eine Sache möchte ich auch sagen über Winfried Kretschmann, der war, als die ganze Frage über sichere Herkunftsländer diskutiert wurde, ne, in der Republik, also Mazedonien und so weiter, Westbalkan meine ich. Also Winfried Kretschmann war der Ministerpräsident als einziger, der jesidische Frauen, die Opfer von Vergewaltigungen im Krieg wurden, eigens verantwortetes Sonderaufnahmeprogramm ermöglicht hat, lange geprüft hat, welche rechtlichen Lücken oder welche rechtlichen Möglichkeiten gibt es, dass am Bundesinnenminister sozusagen oder unabhängig einer Entscheidung des Bundesinnenministers zu ermöglichen, weil er, glaube ich, also für mich glaubwürdig, ein ökologischer, ein humanitärer und ein sozialer Ministerpräsident ist. Ne? Also ich bin jetzt nicht irgendwie die erste Vorsitzende im Fanclub von Winfried Kretschmann, aber ich habe einfach Respekt davor, was er in der Lage ist, da in Baden-Württemberg zu erreichen und übrigens auch, weil er die Politik des Gehörtwerdens als ein Label der Grünen da eingeführt hat. Ne? Stellt euch mal vor, dass ein Ministerpräsident, der sagt, das ist das Gehörtwerden, darum geht es bei mir in der Politik. Der kümmert sich darum, dass es institutionalisiert Stellen im Land Baden-Württemberg gibt, die organisieren Bürgerbeteiligung, die nicht nur so tut, als wäre sie eine, sondern mit Fachkompetenz und Personal hinterlegt, schwierige Entscheidungen zum Finden von Windradstandorten, zum Finden von forensischen Kliniken, aber auch kleineren Entscheidungen, so, ne? Der sagt so, ich will es nicht über die Köpfe der Menschen wegmachen, sondern ich will die dabei halten. Mir ist es wichtig, dass wir da zusammen laufen, weil am Ende, er, glaube ich, ja, mit einer langsameren Geschwindigkeit, aber am Ende mehr erreicht, als würde er sozusagen kurzfristig auf dem Papier mehr erreichen, aber dafür den Marathon verlieren. So.
Also ich kann dir da auch vollkommen zustimmen. Also seine Politik ist eher eine Politik des Betrachtens und der Versöhnlichkeit, aber trotzdem mit ökologischen und sozialen Punkten im Mittelpunkt. Mhm. Kommen wir jetzt zum Abschluss des Podcasts und die wichtigste Frage vielleicht, auch mit Bezug zur Landtagswahl. Wer wird Spitzenkandidat oder Spitzenkandidatin und traust du dir persönlich die Staatskanzlei zu?
Also wir stellen uns in NRW so auf, dass wir in jedem Fall sagen, wir werden uns nicht auf der Reservebank aufhalten. Also die Klarheit in dem Anspruch zu sagen, wir sind mehr als sozusagen ein Anhängsel einer sehr viel stärkeren Partei, die eint uns. Überall, wo wir gerade in Landtag oder Partei oder Parteivorstand unterwegs sind. Heißt also, na klar, nehmen wir, das hat übrigens dann auch programmatische Folgen, ne? Also weil, ich sag mal jetzt mit belegten Wahlergebnissen, Europawahl 23% in NRW, Kommunalwahl 20%, wenn man das will, muss man sich breiter aufstellen. Das heißt nicht weniger ambitioniert aufstellen, aber breiter aufstellen im Sinne von alles dafür tun, als politischer Vollsortimenter wahrgenommen zu werden. Also eben nicht nur die Antworten auf Klima, Umwelt und Artenschutz sozusagen liefern zu wollen, sondern auch, okay, jetzt nochmal unsere Antworten zu allen Feldern der Politik. Das ist der Anspruch, wie wir jetzt uns aufstellen, um am Ende die Führung des Landes übernehmen zu können. Und zur Frage, wer wird sozusagen Spitzenpersonal zur Landtagswahl? Das ist eine Frage, die wir im Laufe des Jahres entscheiden werden. Dazu sind die Fraktionsvorsitzenden und wir als Parteivorsitzende auch in Gesprächen miteinander, weil wir ein Ziel haben, nämlich, dass für uns als Grüne so zu klären, dass wir die Partei damit nicht beschäftigen, über Personen zu diskutieren, sondern der Partei und den vielen, vielen Neumitgliedern, über 22.000 übrigens inzwischen in NRW, die Möglichkeit geben, sozusagen über inhaltliche Debatten zur Landtagswahl so eine Bindung zu uns zu kriegen. So, ich verstehe diese Frage total gut, ne? Und ich kann auch gut verstehen und ich sehe es in euren Gesichtern, oh mein Gott, wie enttäuschend. Das war eine nichtssagende Antwort vor dem Herrn. Ich glaube, ich spinne. Was glaubt ihr eigentlich, wer sie ist? Die laden wir nie wieder ein. Ihr seid damit in der Fragenführung übrigens einigermaßen, nee, anders, also deutlich klüger als so mancher Journalist das macht. Kompliment schon wieder.
Okay, dann leite ich jetzt auch zu Emma weiter, die noch den Abschluss machen wird. Okay. Emma?
Ja, jetzt liegen die Erwartungen sehr hoch bei mir, aber ich habe eigentlich nur zu sagen, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst und für das sehr, doch sehr lange für unsere Verhältnisse und sehr informative Gespräch. Und ich freue mich auf hoffentlich noch ein Gespräch mit dir.
Ich mich ebenfalls.
Liebe Emma, lieber Tarek, auch lieber Luca, dich hat man nicht gehört, aber ohne dich könnte niemand hören, was wir gesprochen haben. Deswegen, Dankeschön, es war mir eine Freude. Bitte, bitte, bitte weist mich darauf hin, wenn ich es hören kann. Und auf bald. Kompliment an die Zeit, die ihr euch genommen habt. Danke dafür und hoffentlich demnächst live on irgendwo eher. Also ohne er, also live. Naja, ihr wisst schon. Oh Gott, wir haben doch ganz schön lange gesprochen. Wir kommen ins Plaudern, merke ich. Macht's gut, danke euch.
Danke. Ciao.
Tschüss.